Herzlich. Wir wollen heute den ersten Thessalonicher Brief betrachten und das Material mal durchgehen oder überfliegen eigentlich. Durchgehen kann man ja nicht. Das müsst ihr dann zu Hause studieren, Bibelverse nachschlagen etc. Gucken, wie es da geschrieben steht und was da geschrieben steht. Und eigentlich ergibt es sich durch das Studium dann, dass man auch manche Antworten, die nicht ganz klar ist, noch bekommt. Aber wir wollen Sie erstmal beten und Gott um seinen Segen bitten. Herr Jesus, ich bitte auch jetzt, steh uns bei, wenn wir dein Wort betrachten, diesen Thessalonicher Brief, die Gemeinde dort kennenlernen, wie die Gemeinde existierte und aufgebaut wurde und was du alles dort vorgearbeitet hast, damit wir heute hier lernen können, damit begreifen können. Danke, Herr, für dein teures, kostbares Wort. Danke dir für die Menschen, die uns das alles überliefert haben und zu uns gebracht haben, das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist lebendig, kräftig und schärfer wie ein zweischneidiges Schwert. Herr, und wir lernen hier große Wahrheiten in diesem Brief. Danke dir dafür. Amen. So, ich denke, ihr habt die anderen Hausaufgaben gemacht und auch gelernt. Dieser Thessalonicher Brief, das ist einer der ältesten Briefe des Neuen Testamentes, also der Botschaft des Apostel Paulus. Und da wird auch beschrieben im Einzelnen, wie was die gelehrt haben. Die Urchristen, Paulus hat da nicht alles erfunden. Das ist also auch nicht Paulus seine Ideen, was er dort schreibt, sondern das lehrte schon die Urgemeinde. Das war also in der Urgemeinde schon verwurzelt. Die Lehren, also die er hier im Thessalonicher Brief bringt. Wir werden da so dann später, nächstes Jahr, dieses Jahr nicht mehr, und so Gott will, und wir leben am 29. Januar, die nächste Bibelschule haben. Also wir haben den ganzen Dezember noch vor uns und dann ja, den ganzen Januar auch noch. So, dann können wir noch vorarbeiten und da wollen wir den nächsten Brief lesen. Das sind so einige, das sind 20 Jahre dazwischen. Und da ist Paulus auch gereift und wir merken, wenn man länger mit Gott lebt, legt man diesen jugendlichen Flattergeist ab und man geht dann in die Tiefe. Und dann geht es ganz besonders auch um die Wiederkunft Jesu, aber in ganz anderer Betonung, ganz anderem Akzent. Ich gehe ganz kurz nur hier drauf ein. Das große Thema von ersten Thessalonicher Brief ist die Wiederkunft Jesu. Da Paulus hat eigentlich nichts viel auszusetzen an die Gemeinde, aber die haben eine Frage gehabt. Und was ist mit unseren Toten? Anscheinend sind einige vorher gestorben oder als Märtyrer umgekommen und da ist diese Frage aufgetaucht. Und so Bibelschule und die Lektion, die wir hier auch durchnehmen, ist nichts anderes als auch auf die Fragen des Glaubens, dass wir eingehen. So, ich bin auf Seite 1 und wir gehen dann systematisch hier das Material durch. Dieser Brief ist auf der zweiten Missionsreise entstanden, also ist auch eigentlich sehr kurz nach dem Apostelkonzil entstanden. Manche Leute sagen, also die Apostel haben nirgendwo, oder Paulus ganz besonders, denn für ihn wurde dieser Beschluss gemacht auf dem Apostelkonzil, den Heiden keine unnötigen Lasten aufzulegen. Das wurde nirgendwo behandelt. Doch im Thessalonicher Brief wird gerade dieser Apostelkonzil behandelt, und zwar sehr ausgiebig. Das Thema Heiligung und enthaltet euch von dem und dem, da war das Stichwort Unzucht, das ist auch hier im Thessalonicher Brief drin. Also das wurde doch durchgesetzt und das ist einer der ersten Auslegungen des Aposteldekrets. Thessalonik liegt in Mazedonien, als die Hauptstadt, eigentlich die Stadt, die am Hafen liegt. Philippi lag etwas mehr im Land drin, also ist eine schöne Stadt. Ich war vor ein paar Jahren dort, also habe dort auch gewohnt, auch gegenüber von Thessalonik. Also man konnte sehen, die Skylight und die Lichter, ist also eine schöne Hafenstadt. Heute hat Thessalonik etwa 200.000 Einwohner, früher war diese Städte nicht riesig groß, also das muss man sich als riesige Städte vorstellen. Aber diese Stadt hatte eine eigene Synagoge. Im Gegenzug zu Philippi. In Philippi waren nur die Frauen am Wasser im Gebet, es waren nicht 10 Männer. Für eine jüdische Synagoge waren 10 Männer nötig, um eine Synagoge Gebetszeit zu machen oder Gebetskreis zu bilden. Ohne 10 Männer war das nicht. Wenn es weniger waren, dann haben meistens Leute dann am Wasser draußen, wo die Wasserträger oder Wasser geholt wird, wo sich das Volk trifft, dann hat man dort gebetet. Aber die müssen hier auch eine größere Synagoge gehabt haben, denn von hier aus sind die Missionare auch verfolgt worden, bis nach Berea. Und diese sind es, die den ganzen Erdkreis erregen und dergleichen. Also es war eine Hauptsynagoge und Paulus ging immer grundsätzlich nach seiner Methode und Art und Weise immer zuerst zu den Juden, weil den Juden muss das Evangelium zuerst gepredigt und dann erst der Nation. Das war also damals in dem ganzen Umbruch des Reiches Gottes. Was ist auch etwas sehr Interessantes ist, wir sehen den Siegeszug des Evangeliums, es geht wie die Sonne westwärts. So wie die Supermächte westwärts gehen, wir sehen also, die Macht hat in Babylon angefangen, dann geht es über Assyrien, Griechenland, Rom und so weiter, dann Großbritannien, jetzt USA, so einmal um die Erde und dann der Weg der Könige des, vom Aufgang der Sonne wird bereitet. Und hier auch das Evangelium geht einmal rund um die Welt. Rund um die Welt. Hier, also in Philippi sind sie vertrieben worden. Da, wir gehen kurz noch hier die Entstehung der Gemeinde in Thessalonich, wie das alles so passierte. Das haben wir ja in der Apostelgeschichte bereits betrachtet. Aber hier an drei Sabbaten lehrte er in der Synagoge und dann hat er sich von der Synagoge getrennt, beziehungsweise die Leute wollten es nicht mehr weiterhören. Ich bin auf Seite 3 jetzt. Und dann ist er in das Haus von Jason gegangen. Jason war er wahrscheinlich ein Doktor, ein Arzt, Mediziner, also hat was mit Heilung zu tun oder Heilen. Also der könnte Arzt gewesen sein, ein jüdischer Proselyt wahrscheinlich auch dazu. Und er hat dann den Apostel Paulus aufgenommen als Gast, hat wahrscheinlich größere Räumlichkeiten gehabt. Man muss sich ein römisches Haus ein bisschen so im Quadrat vorstellen, da ist Platz für 120 Leute. Also hier konnte man sich also gut versammeln und so weiter. Und wir wissen ja, dass die Leute, die Juden, ihn gesucht haben beim Jason und nicht gefunden haben. Inzwischen war er woanders untergekommen. Also Christen müssen auch immer wieder lernen, im Untergrund zu arbeiten und unterzutauchen. Das ist also auch eine Taktik des Christentums und das haben auch die Christen gelernt. Und natürlich ja keinen Grund für irgendetwas anderes geben, dass sie schuldig werden. Sie sind also unschuldig verfolgt worden. Man hat ihnen Unterstellung gemacht. Also man hat gesagt, die sind Faulpelze, Schmarotzer, die leben nur auf unsere Kosten, die wollen nur unsere milden Gaben, haben unser Geld. Auf diese Probleme geht Paulus ein, obwohl die es nicht sagen, aber er denkt, er weiß, was so die Anschuldigungen sind, was die Juden für Anschuldigungen bringen. Ganz besonders war hier die Anklage, die die Juden bringen. Ja, die sind gekommen, die auf der ganzen Welt, also die Welt durcheinander bringt und die sagen, dass der Kaiser kein Kaiser ist. Weil die Christen haben ja gesagt, Jesus ist Herr. Jesus ist der Kaiser, der König, die Majestät. Und eigentlich, es durfte im Römischen Reich keine andere Majestät geben, keinen anderen Kaiser, keinen anderen Herrn, also außer dem Kaiser. Und das war schon der erste Widerspruch. Der erste große Widerspruch. Also Paulus war ein römischer Bürger, wahrscheinlich Silas auch, dass sie beide Römer waren, denn sie waren auch im Gefängnis in Philippi, wir wissen, die haben sich auf ihr Römerrecht berufen und dann mussten sie ja so anders behandelt werden. Wir begegnen hier auch dem Timotheus in dieser Betrachtung. Wir sehen ein paar neue Leute, die einfach wirken und dienen. Timotheus hat er in Lystra auf seiner ersten Missionsreise kennengelernt und nimmt auch mit. Dann gibt es auch eine kleine Trennung später, dass er dann seinen Weg geht und also die Brüder auseinandergehen. Und warum das Problem in Athen, warum er in Athen seine Pleite erlebt hat. In Athen war er allein. Der hat Silas in Beröa gelassen, Timotheus hat er zurückgeschickt, guckt, wie es den Thessalonikern geht. Und in Athen ist er allein. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein dient, auch nicht als Apostel, wie jetzt Apostel Paulus. Und da war seine große Schlappe. Er hat erlebt seine große Schlappe, keiner wird richtig gläubig, voller Panik. Dann machen die Leute noch Theater und sagen, was will der Lotterbube da erzählen, wenn wir Apostelgeschichte lesen. Und dann geht er nach Korinth. Und in Korinth wartet er, bis Timotheus zurückkommt. Und dann kommt der Silas noch nach. Und dann sind sie wieder zusammen und arbeiten dort. Also Gott will nicht, dass Christen allein arbeiten. So ein Familienbetrieb oder nur ein Mannbetrieb und so weiter. Das sind mehrere Brüder und mehrere Geschwister, die dann zusammen arbeiten. Berea scheint hier auch ein ganz wichtiger Vorposten zu sein im Dienst des Apostels. Da sind ein paar Sachen, die so in der Apostelgeschichte sehr auffällig sind. Da werden ein paar Ortschaften aufgezählt und sie sind durch die Ortschaft durchgegangen und dergleichen. Aber da wurde kein Bericht geschrieben, dass eine Gemeinde entstanden ist. Eigentlich ist eine Gemeinde entstanden, sonst wäre die Stadt, die Ortschaft nicht erwähnt worden. So, die ziehen dann durch, die Brüder dienen Gott und dann bringt der Timotheus die Nachricht und sie sagen, ja, die haben ein Problem dort. Ich bin auf Seite 5 und es geht um die Wiederkunft Jesu. Das ist das große Thema, was in diesem Brief behandelt wird. Der Thessalonicher Brief ist typisch wie antike Briefe sind, ohne Datum. Und stell dir mal, was würde uns ein Datum nützen? Zur Zeit des Kaisers sowieso und so weiter würden wir sowieso nicht zurechtkommen, oder? Also ist ohne Datum, eigentlich nur mit den lieben Grüßen, auf das komme ich nachher später zu sprechen. Paulus verteidigt sein Amt, aber anders, dass er kein Schmarotzer ist und kein Bettler ist, oder sowas typisch für die Wanderprediger damals war. Auf das werden wir auch nachher eingehen. Der Thessalonicher Brief scheint so etwas wie ein Glaubensgrundkurs für Neubekehrte zu sein. Die sind ja erst frisch bekehrt, vor ein paar Wochen. Paulus war länger als 3 Wochen dort, aber war drei Wochen in der Synagoge, aber dann war er im Haus des Jasons. Und hier ein Glaubenskurs, wenn wir auf Seite 5 angucken, das erste, die Erwählung, das Mitleid und Mitherrschen mit Christus, wenn wir mitleiden, wir werden mitherrschen, dann die Erwartung des Herrn, dann die Lehre von der Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. So typisch, was wir auch in unserem Glaubenskurs haben, dann der Zorn Gottes, dann wer ist Gott, die Heiligkeit Gottes, Stück Heiligung und dass Gott Liebe ist und der vollständige Mensch. Der vollständige Mensch ist das, dass Christus uns bewahren will, an Seele, Geist und Leib, bis dass er wiederkommt. Also der vollkommene Mensch, Gott will uns bewahren. Wir sehen auch hier auf Seite 6 dann die Arbeitsweise des Apostel Paulus, wird dargestellt, wie Paulus arbeitet. Er hat also zwar überzeugend geredet, aber die Überzeugung kam durch den Heiligen Geist. Wir bezeugen als Prediger oder Diener Gottes und der Heilige Geist überzeugt. Und deshalb, er sagt also, wir kamen nicht mit hohen Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Kraft des Herrn. Und obwohl er vielleicht auch schwach war, weil in Philippi wird uns erzählt, dass er da auch in Schwachheit kam oder an anderen Stellen in Kolossea. Aber hier, er sagt die Worte, die Gott schenkt, so direkt. Und du da und da hinten, so spricht der Herr. Also mit überzeugenden Worten, also die Worte saßen. Also und hat auch miterlebt, dass nicht nur er diente, sondern dass auch die Brüder mit hineingezogen, hineingenommen worden sind, die praktisch, die haben gelernt. Silas, obwohl Silas ja auch ein Ausgesandter war von der Gemeinde aus Antiochien, aber der Timotheus, der lernt so als junger Fohlen mitlaufen und mitzuziehen. Was ja noch hier betont und was wir aus dem Thessalonicher Brief lernen müssen, dürfen und können, ist, dass wir Anfechtungen haben müssen. Und dass Anfechtungen ganz normal sind, Drangsal. Das Wort ist ein altdeutsches Wort, Drangsal. Und dass wir Schwierigkeiten haben, das ist normal im christlichen Leben. Das ist für Jungbekehrte sehr wichtig. Denn die denken, Halleluja, Lob und Dank, es geht wunderbar. Aber es kommen Schwierigkeiten, kommen Anfechtungen und so weiter. Und gerade Anfechtungen von denen du nicht meinst, von den Juden hier, von den Frommen, von den Kollegen, also den Gläubigen aus der Synagoge, dann, dass er ein Vorbild ist, der Arbeitsweise des Apostel Paulus, er sagt, schaut mich an, schaut uns an, wie wir dienen, wie wir arbeiten. Und dann will er so Vater und Mutter sein für die Gemeinde. Also das ist so die Arbeitsweise, so väterliche Weise. Anders als so einfach so ein Rabbi. Ich sag dir, ich befehle dir, wenn du nicht machst, kannst rausfliegen. Nein, er ist väterlich, mütterlich. Und Mutter und Vater, die sind großzügiger, also die vergeben. Also es ist keine Frage, dass Paulus der Verfasser des Briefes ist, dass Silvanus vielleicht den mitgeschrieben hat. Paulus hat viele Briefe gar nicht geschrieben, obwohl er lesen und schreiben konnte. Meistens schreibt er am Schluss, vielleicht hat er schlechte Augen gehabt und keine Brille. Und dann am Schluss sagt er, oder vielleicht hat er auch Augenprobleme gehabt. Ich schreibe euch mit großen Buchstaben, schreibt er einmal. Also er schreibt ganz groß, also irgendwie muss er ein Augenproblem haben. Und wir wissen ja von damals, von der Antike, gab es nicht so Gläser, wie wir heute haben. Und Brillen oder Lupen oder dergleichen. Also Silvanus wird wahrscheinlich den Brief geschrieben haben, der hat es diktiert. So klingt es auch, so kommt es auch rüber. Und Timotheus war der Überbringer des Briefes. Und der Brief wurde wahrscheinlich in Korinth abgefasst. Alle Erkenntnis, was ich so herausfinde, als die drei wieder beieinander waren, die Informationen sind zusammengelaufen und die haben gesagt, jetzt schreiben wir denen einen Brief. Oder sagen wir den Geschwistern, wie es geht. Und dann, eigentlich war das eine Planung. Paulus will mal kommen und die Leute in Thessalonik von Angesicht zu Angesicht sehen und sie besuchen. Das ist also das, was er vorhatte, war also eine Besuchsankündigung. Und da will er schon das vorbereiten, was noch fehlt. Die Thessalonicher Gemeinde war so schöne, typische Mustergemeinde. War keine perfekte Gemeinde, aber schöne, erweckte Gemeinde, vom Heiligen Geist bewegte Gemeinde. Sie hat eine gründliche Bekehrung erlebt. Die war so gründlich, dass sie so radikal waren, dass sie die Götzen auf den Misthaufen geworfen haben. Ihr habt früher anderen Göttern gedient und so weiter. Dass sie die jüdische Religion abgesagt haben und dass sie jetzt Gott dienen, dass sie für Gott brennen, Feuer und Flamme. Sie sind bekehrt von den Abgöttern. Sie hatten sich zu Gott bekehrt und nicht zu Paulus. Das ist auch sehr interessant und wichtig. Die sind nicht zu Paulus gekommen und sagen jetzt Paulus, Paulus, Paulus. Nein, sie sind zum Herrn gekommen. Sie sind vom Herrn abhängig. Deshalb konnten sie auf ihre eigenen Füße stehen, weil sie nicht von Menschen abhängig waren. Sie waren vom Herrn abhängig, vom Heiligen Geist. Das ist also das Typische hier. Dann, sie standen im Glauben, auch trotz der Anfechtung. Sie waren voll Geistes. Sie standen in der Liebe. Und da taucht das Wort Bruderliebe auf. Eure Liebe schon vollkommen, ihr mögt euch. Weißt du, jung bekehrte Menschen, die sind noch in der ersten Liebe. Die sind noch nicht versaut und nicht verdorben. So. Und das war auch der Fall hier. Und sie standen in großer Hoffnung. Wir müssen die ersten Christen etwas verstehen. Da ging alles so schnell. Die Kreuzigung, die Auferstehung, die Himmelfahrt Jesu, Ausgießung des Heiligen Geistes. Und das muss auch ganz schnell kommen. Jesus wird bald wiederkommen. Das war die Botschaft. Die haben sich schon gegrüßt. Die haben nicht Grüß Gott oder Guten Tag gesagt. Die haben sich Maranatha zugerufen. Das war so in der Urchristenheit verbreitet. Und auch Paulus hat unter dieser Krankheit gelitten. Der Herr kommt bald. Und er hat sogar geglaubt in diesem Brief, er kommt noch zu meinen Lebzeiten. Im Thessalonicher, 2. Thessalonicher nachher, dann verschiebt er das. Der Herr kann nicht vorher kommen. Der Abfall muss vorher kommen. Er ist zur Vernunft gekommen. Auch wir Christen lernen. Weißt du, in der ersten Liebe machen wir so viel Unfug. Aber dann lernen wir, wie die Sache Gottes funktioniert. Zuerst muss das passieren. Der Herr kann gar nicht so schnell kommen, auch wenn wir es wünschen und gerne hätten. Ich habe eine liebe Schwester, die ruft mich bald jede Woche an oder wenigstens alle 14 Tage. Bruder Matthäus, wann glaubst du, wann Jesus wiederkommt? Steht er nicht vor der Tür? Ich habe gesagt, ja, er steht vor der Tür, aber wann er die Tür aufmacht, kann ich dir nicht sagen. Und ich sehne mich so nach der Wiederkunft Jesu. Weißt du, wir sehnen uns alle nach der Wiederkunft Jesu. Und ich kann mir vorstellen, die hatten Schwierigkeiten. Und wenn du Schwierigkeiten hast, sehnst du nicht nach der Wiederkunft Jesu. Und wenn du Probleme hast, du sehnst dich, dass da ein U-Boot kommt und dich mitnimmt. Das ist es also. Und wir müssen auch so die Situation verstehen. Und nachher haben sie gelernt, mit Bedrängnis, mit Schwierigkeiten umzugehen, die so richtig einzuordnen, das muss so sein. Und dann der 2. Thessalonicher Brief, eine kleine Korrektur. Und Christen korrigieren sich. Geschwister, auch so ein Apostel Paulus korrigiert sich. Als ich Kind war, dachte ich wie ein Kind. Und als ich erwachsen war, dachte ich wie ein Erwachsener. Wir müssen also auch wachsen und uns entwickeln und das Kindische ablegen. Und alles macht Kinderkrankheiten durch. Auch der Glaube macht Kinderkrankheiten durch. Und wehe, wenn wir keine Kinderkrankheiten durchmachen. Im Alter werden dann nachher solche Kinderkrankheiten kommen. Die sind dann schlimm und gefährlich. So, der Schlüsselvers ist 1. Thessalonicher 3, Vers 13. Er mache eure Herzen fest, dass sie vor Gott und Vater untadelig in Heiligkeit seien, wenn unser Herr Jesus Christus mit allen seinen Heiligen erscheint. Also das Schlüsselvers, es geht um die Wiederkunft Jesu. Wir sehen in 1. Thessalonicher Brief ganz besonders das urchristliche Gemeindeleben, dass sie trotz der Trübsal das Wort Gottes angenommen haben in Freude des Heiligen Geistes waren und dass das Wort Gottes reichlich und kräftig in ihrer Mitte wohnte. Also das sehen wir hier auf Seite 7. Also sie waren voll Feuer und Flamme. Und wir sehen auch ihre Bekehrung, ihr Glaube, das war echt. Das ist überall, redeten sie, ihr Herz war voll. Und wenn das Herz voll ist, es geht der Mund über. Sie waren ganz Gott hingegeben. Und ihre Kennzeichen waren, dass sie Liebe hatten, für Gott arbeiteten und wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel für Gott arbeiteten. Denn Paulus muss dann sie korrigieren, Leute, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Denn es geht ums Arbeiten nachher in der Bibel hier. Paulus sagt, wir haben mit unseren eigenen Händen gearbeitet und uns selbst unser Brot verdient und so weiter. Wir sind keine Schmarotzer. Aber du musst eines verstehen, die waren voll Erwartung des Herrn. Und ich kann sie voll verstehen. Ich habe mehrere Erweckungen in meinem Leben durchgemacht und mit dabei gewesen, erlebt, was Erweckung ist. Oh, der Herr kommt. Jesus, Bibel, damals bewegen. Der Herr kommt bald. Wir müssen nicht mehr lernen. Schule absagen und so weiter. Arbeitsstelle aufkündigen, Wohnung aufkündigen, Wohngemeinschaften bilden und dergleichen. Der Herr kommt bald. Wir müssen uns auf die Wiederkunft Jesu vorbereiten. Die ersten Christen haben das getan. Sie haben alles verkauft. Der Herr kommt bald. Wir brauchen das alles nicht. Das holt alles der Antichrist. Und was ist gewesen? Nachher sind sie arm geworden. Und dann musste Paulus nachher hier, gerade in diesen Gegenden, für die Armen sammeln. Diese Euphorie. Wir müssen immer auf dem Teppich bleiben. Immer Realisten bleiben. So, die Wiederkunft Jesu ist das große Thema, Seite 8. Und hier ist etwas Erstaunliches, was Paulus sagt, als ein Wort des Herrn. Ich habe ein Wort von Gott für euch. Also das ist nicht mehr sein Wort. Paulus macht immer wieder Unterschied, wenn er was sagt oder was üblich ist, so allgemein. Aber ich habe ein Wort vom Herrn. Der Herr kommt nicht vorher und so weiter. Und wenn er kommt, dann kommt er mit Kraft und Herrlichkeit, verstehst du, und so weiter. Er sagt als ein Wort des Herrn, wir werden denen nicht zuvorkommen. Er hat Gott gefragt, was soll ich den armen Thessalonichern, die jetzt in so Bedrängnis sind, in diese Frage haben. Und dann sagt er ein Wort, ich habe ein Wort von Gott bekommen. Es gibt ein spezielles Wort immer wieder so vom Herrn. Den Korinthern schreibt er, ich habe es vom Herrn empfangen, über Abendmahl. So macht es. Und hier, wir werden denen nicht zuvorkommen, als ein Wort vom Herrn, die leben und so weiter. 1. Thessalonicher 4, Vers 15. Die Verstorbenen, die werden auferstehen. Und hier ist auch wieder etwas, er korrigiert sie vom jüdischen Denken, denn die Juden haben geglaubt, wenn sie nicht dabei sind, wenn der Messias das Reich Israel aufrichtet, haben die was verpasst, wenn sie gestorben sind, wenn sie nicht dabei sein konnten. So, und hier korrigiert der Heilige Geist diese dumme jüdische Vorstellung aus dem Apokryphen, 4. Buch Esra, ist es, und so weiter. Und sie haben die Apokryphen gelesen und geglaubt, manchmal sogar mehr wie das Wort Gottes. Und die haben gesagt, also was wird passieren, ich möchte auch doch dabei sein, wenn der Herr kommt. Und deshalb sagt er, wir werden denen nicht zuvorkommen, denn gestorben wird die Toten werden zuerst auferstehen. Also nicht die Leben werden gleich weggenommen, sondern zuerst werden die Toten auferstehen. Und wir, die wir leben, werden ihm entgegengerückt werden. Also, ganz anders als das jüdische Denken damals war. Es ist auch erstaunlich, die ganzen Briefe, wenn du so durchgehst, da müsste man nicht nur von seinen heidnischen Göttern erlöst werden, wie die Heiden, also vom Götzendienst, sondern auch von diesem traditionellen jüdischen Denken, was nicht biblisch ist. Was biblisch ist, das darfst du ruhig behalten. Aber was nicht biblisch ist, was die Menschen beigefügt haben, ich denke nur an die Evangelien, wo Jesus sagt, also von Menschen gesetzt, wenn da jemand in die Grube fällt, wirst du dein Tier in der Grube fällt, wirst du da auch das Tier dort liegen lassen oder wirst du retten, auch am Sabbat? Also diese ganze Sabbatgeschichte, Jesus korrigiert die Sabbatgeschichte und Hände waschen vor dem Essen, nach dem Essen, also diese ganzen Reinheitsgesetze, den Alten ist gesagt, weißt du, oder die Alten haben das gelehrt, die Rabbiner. Und hier wird auch etwas korrigiert, also wir werden nicht denen zuvorkommen. Also deshalb ist jetzt egal, ob du lebst oder du stirbst, du wirst bei dem Herrn Jesus sein, wenn er kommt, alle Zeit. Kurz, die Thessalonicher Briefe, eigentlich gehören erst der zweite Thessalonicher Brief zusammen und das sind nur verschiedene Blöcke. Wahrscheinlich hat Paulus auch so verschiedene Predigten gehalten, so verschiedene Umrisse, dann hat er, als er diktiert hat, das schreiben wir. Und dann das nächste Mal, als er dann merkt, da sind noch ein paar andere Probleme, ein paar andere Fragen aufgetaucht, dann hat er auch so die zweite Predigt und die vierte Predigt genommen. Also eigentlich zerfallen die erste und zweite Thessalonicher Brief in vier Blöcke. Die zerfallen in vier Blöcke. Und auch hier, wir haben die Kapitel auch eingeteilt. Wir müssen noch eines beachten. Die Kapiteleinteilung, die kam erst im 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert. Die hat es vorher nicht gegeben. Und auch jetzt so, wenn du jetzt einen Brief schreibst, machst nicht auch Kapitel 1, Kapitel 2. Also die Kapitel und die Verseinteilungen sind alles menschliche Erfindungen. Es ist gut, es ist wunderbar, finde ich. So kommt man besser in der Bibel zurecht. Aber die sind erst sehr, sehr spät gekommen. Also auch 1. Korinther, 1. Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3 und so weiter. Das kam erst viel später. Das sind so Blöcke gewesen. So wie typisch, so Abschnitte. Hier in Thessalonicher Brief versucht er in vier kurzen Abschnitten zu sagen über die Wiederkunft Jesu, was notwendig ist, um dabei zu sein, wenn Jesus wiederkommt. Also zuerst mal Bekehrung, Kapitel 1, Vers 10, also echte Bekehrung vor der Wiederkunft Jesu. Dann als nächstes der Dienst, wir sind bekehrt, um Gott zu dienen, Gott zu verkündigen, Gott zu verherrlichen. Das ist also ein sehr wesentlicher Faktor unserer Bekehrung. Ich bin nicht bekehrt, nur um in den Himmel zu kommen. Ich bin bekehrt, um Gott zu dienen. Dann als dritter Grund für die Wiederkunft Jesu ist, wir sind bekehrt um der Heiligung nachzujagen. Und Kapitel 3, Vers 13. Je lebendiger die Hoffnung an Gott und an Glauben an die Wiederkunft Jesus, desto heiliger sind wir. Natürlich sind sie in ein Extrem hineingeraten, dass sie aufgehört haben zu arbeiten. Das ist alles weltlich. Studieren ist weltlich. Und so weiter. Was aufzubauen ist weltlich. Aber Heiligung ist viel mehr als nur bestimmte negative Dinge nicht zu tun. Und dann, wir sind bekehrt, um uns vorzubereiten, um Jesus zu begegnen. Denk an Mondfahrt. Weißt du, einfach in eine Kapsel einsteigen und sich zum Mond zu schießen, das ist nicht so einfach. Du musst trainieren in der Schwerelosigkeit. Und jetzt, wo sich die Leute wieder für den Flug für den Mars vorbereitet haben, die waren 18 Monate eingeschlossen und die mussten trainieren und üben, sich vorbereiten für den Flug zum Mars. Und der Himmel ist noch viel weiter als der Mars und der Mond. Und wir sind hier zur Vorbereitung. Das braucht manchmal Jahrzehnte, um so zu werden, dass du in der Herrlichkeit Gottes bist, dass du ein Leben der Leichtigkeit führst, der Schwerelosigkeit, geistig gesagt und gesprochen, dass dir das nicht mehr zusetzt und das nicht mehr zusetzt, dass du keine Migräne da bekommst, was weiß ich, aus welchen Gründen, sondern dass du sagst, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dass du das alles überlebst. Der Weg zum Mond ist nicht einfach gewesen oder schon allein in den Weltraum zu fliegen, einmal nur ein bisschen auszusteigen und wieder zurückzukommen. So ist das, wie wir das geistliche Leben, auch kein Spaziergang und kein Spiel. So, es gibt verschiedene Offenbarwerden des Christi auf verschiedene Arten. Jesus ist auf verschiedene Art und Weise erschienen. Auf Seite 8 bin ich. Zuerst er ist geboren als Mensch, Fleisch geworden, wohnte unter uns. Johannes 1, Vers 14. Er ist dann offenbart uns worden nach der Auferstehung. Hat er sich nicht der Welt offenbart. Es gab verschiedene Formen der Offenbarung Jesu Christi. Auf das geht auch der Paulus im Thessalonicher Brief ein. Also nach der Auferstehung hat sich Jesus nicht mehr dem Herodes offenbart, nicht mehr den hohen Priester offenbart, nicht mehr den Juden offenbart, nicht mehr irgendwie den Römern sich offenbart. Er hat sich nur seinen Jüngern offenbart. Eine ganz total andere Offenbarung. Das ist auch wichtig, daher zu verstehen, die Wiederkunft Jesu. Wer wird dabei sein, wenn Jesus wiederkommt? Wer wird entrückt? So, und dann bei der Wiederkunft Jesu, diese Entrückung, 1. Thessalonicher 4, Vers 13 bis 18 oder 1. Korinther 15, 51, da wird die Gemeinde entrückt, wenn er erscheint für die Gemeinde. Jesus kommt für die Gemeinde, für die Gläubigen. Sein Wort sagt, ich will die Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Der Herr baut seine Gemeinde und der ist bereits unter uns. Also jetzt mit Warten auf die Wiederkunft Jesu. Wir werden ganz schön hier im Thessalonicher Brief auf den Teppich runtergeholt. Und dann gibt es noch die sichtbare Wiederkunft Jesu auf dem Ölberg und das ist für die ganze Welt das jüngste Gericht eigentlich. Eigentlich haben die Christen sehr viel von, nicht nur von der Auferstehung Jesu gepredigt, sondern auch von der Wiederkunft des Herrn. Und die ersten Christen, wenn sie evangelisiert haben, haben sie den Menschen gesagt, Leute, der Zorn Gottes, das Gericht Gottes wartet auf diese Welt, wenn ihr euch nicht bekehrt. Und das war auch in der Athener Predigt, Apostelgeschichte 17. Paulus hat angefangen, den Leuten vom Zorn Gottes zu sprechen. Wenn ihr nicht auf Gott hört, wenn ihr Gott nicht folgt, es kommt ein Tag der Rache, ein Tag des Zorns. Und das ist auch der Weltgesetz, wo wir alle vor Gott treten werden. Meine Bibel sagt also, Gott hat gesetzt, den Menschen einmal zu sterben und dann nachher das Gericht Gottes. Das Zweite, was wichtiger hier im Thessalonicher Brief ist, auf Seite 9, was er hervorhebt, ist die Göttlichkeit Jesu. Der Tag des Herrn. Das ist also nicht nur der Tag Gottes, der Schöpfungstag, sondern der Tag des Herrn. Der Tag des Herrn. Und Paulus muss also die Reden, Predigten Jesu gekannt haben, denn er sagt, der Herr wird kommen wie ein Dieb. Plötzlich. Er hatte ja Markus teilweise bei sich. Er hatte Lukas bei sich. Lukas hat auch das Evangelium so gesammelt und so weiter. Und also er kannte die Reden Jesu und hat Jesus hier nur wiederholt. Er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Jetzt etwas detaillierter in der Auslegung. 1. Thessalonicher ist einer der jüngsten Briefe des Apostel Paulus oder beziehungsweise älteste Schrift des Neuen Testaments. Die anderen sind total anders. Weißt du, da kommen bestimmte Worte, Phrasen, bestimmte Aussagen, die werden ganz anders behandelt. Hier ist es noch so richtig frisch. neue Auflage. Es wird nicht vom Gesetz gesprochen, nicht vom Fleisch oder Rechtfertigung, sondern Gnade und Friede. Gnade und Friede. Das ist, was man am Anfang braucht. Am Anfang brauchst du nicht Gesetz und die ganzen theologischen Themen. Es reicht dir, wenn du von Glauben weißt, was Gnade ist und was Friede Gottes ist. Deshalb also, das ist der Anfang, das ist das ABC des Glaubens. Der erste Brief ist mir so ein Freundesbrief. Das sind ein paar Warnungen von den neuen Aposteln, was da kommt und was da alles so angedacht ist oder was kommen wird, der Abfall. Es ist also alles so typisch apostolisch noch. Also, was Paulus auch so von Markus übernommen hat, was die ersten Christen gepredigt haben, was er im Verhör, als er die Christen in der Christenverfolgung gehört hat. Weißt du, im Verhör hat er so viel gehört. Was glaubst du, da hat er Leute gequält und die haben gesagt, pass auf, mein lieber Bruder. Pass auf, Sie, Herr Saul von Tarsus. Und dann haben sie eine Predigt gehalten und die haben dann unterhalten und er musste ja alles definieren, alles ja irgendwie zusammenfassen, um die Anklage nachher vorzubereiten. Er wusste, er ist durch die Verhöre und Verfolgung der Christen sehr gut informiert gewesen, was Gang und Gäbe ist. Und er bringt diese apostolische Predigt hier rüber. Seite 10. Es geht um den Herrn aller Herren. Also er preist Christus und in Kürze einfach so Gnade und Friede, zwei Begriffe, die so total sind aus der Welt Gottes und was zu uns kommt. Und wir leben auch als Christen aus der Gnade heraus. Die Gnade wird hier betont. Dann hören wir kurz über den Silas oder Silvanus. Dann etwas über den Apostelkonzil, also das hier ausgelegt wird, der Beschluss und beziehungsweise eingearbeitet. Paulus ist sehr schlau. Er ist ja Schriftsteller im gewissen Sinne, Theologe, und er versucht das so rüberzubringen, was die Apostelkonzil beschlossen haben. Weißt du, wenn die hören, also enthaltet euch von dem, von dem, von dem, ist es zwar einfach, aber was ist das? Was ist Heiligung? Und hier versucht er dann, Heiligung auch aufzuarbeiten. Dann gehen wir weiter, Seite 11. Dieser Brief ist mehr als, ja, es ist ein guter Privatbrief, den Paulus selber schreibt, aber an die christliche Gemeinde. Und es ist wichtig, er sagt, der Brief muss vorgelesen werden, allen. Allen, nicht nur ein paar Leuten, dass nur die Älteste erfahren oder dass nur bestimmte Clique erfährt. Nein, alle müssen muss allen vorgelesen werden und sorgt dafür, dass dieser Brief allen vorgelesen wird. Auch den Frauen. Denn normalerweise waren in der Ekklesia in der Synagoge waren nur die Männer anwesend. Nein, auch die Schwestern müssen das hören. Und wir lesen nachher später auch in anderen Briefen die Hausordnung, was er da schreibt. Auch die Schwestern sollen das lesen. Also soll allen vorgelesen werden, dann soll keinem was vorenthalten werden. Und sogar wenn einer, und das ist, wenn du die Bibel sehr aufmerksam studierst, auch der nicht da war, der muss man nachher nachträglich nochmals vorlesen, was er geschrieben hat. Also sie sollen alle, lies allen, sorgt, dass alle das hören. Und eigentlich ist das, was in den Briefen so uns geschrieben wird, ist eigentlich für alle. Auch wenn es an bestimmte Leute adressiert ist, wie an Timotheus oder an Philippa. Aber alle sollen das hören. Oder die Offenbarung ist nur an Johannes gegeben worden. Eigentlich eine Privatoffenbarung gewesen. Aber das gilt für alle Gemeinden. 1. Thessalonicher 1, bleiben wir da. Vers 1 bis 10. Da wird uns diese Mustergemeinde vorgestellt, dass sie Mut gehabt haben, sich zu Paulus zu bekennen und Paulus zu dienen, Paulus aufzunehmen, ganz bestimmt dieser Jason, und dass das Werk des Glaubens bei ihnen angefangen hat. Also die Gemeindearbeit ist ein Werk des Glaubens. Du weißt nicht, wie es ausgeht. Aber die Brüder haben Gott vertraut, die wussten, Gott hat es angefangen, hat das Wollen gegeben, hat die Tür aufgetan, ihr Herz aufgetan und es wird auch dementsprechend weitergeben. Diese Missionsarbeit war also das erste Glaubenswerk Gottes, etwas Übernatürliches, das der Herr gewirkt hatte hier in Thessalonich. Paulus dankt Gott so sehr dafür, dass die Gnade und so weiter, dass sie es begriffen haben, dass sie so lebendig, so frisch sind. Das ist doch schön zu sehen, neu bekehrte Menschen, egal ob sie jetzt aus den Juden kommen oder aus den Heiden kommen, aus welchem Hintergrund sie kommen, sie brennen in der ersten Liebe. Das ist das Schöne dabei. Weißt du, da musst du nicht irgendwie was treiben und machen. Und ja, Gnade und Friede. Seite 12, etwas Schönes ist dabei, eine neue Geborgenheit wird völlig entdeckt. Sie sind jetzt in Gott, im Vater, im Sohn und da wird etwas Neues vorgestellt. Aber, lieber Vater, die Christen haben einen ganz persönlichen Zugang, selber einen persönlichen Zugang. Sie brauchen jetzt keine Priester mehr. Im Heidentum gab es Priester und im Judentum gab es Priester. Sie brauchen also keine Stellvertreter Gottes mehr. Sie können selber mit Gott reden. Gnade von Gott und so weiter. Und dann von unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Und so weiter wird dieser Vater ganz bewusst vorgestellt. Im Judentum wäre das undenkbar gewesen, Vater zu sagen, Heiden sowieso nicht. Und so, da wird das Vaterunser nochmals ganz neu aufgelegt. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Nachher Stichwort Heiligung. Dann von Vers 4 weiter, da sehen wir, wie eine echte neutestamentliche Gemeinde entsteht. Wir kennen eine individuelle, persönliche Erwählung. Jeder ist Einzelne erwählt. Aber dann wird eine Gruppe von Leuten erwählt. Ihr seid die Auserwählten, an die Heiligen zu. Eine ganze Gruppe als Erwählte. Die sind Gott berufen. Und zum Beispiel, wie wir heute Abend hier sitzen, wir sind auch Auserwählte. Also eine Gruppe. Also das ist nicht nur, dass der eine auserwählt ist und der vielleicht auserwählt ist. Nein, wir sind alle miteinander Herausgerufene. Wir sind gekommen zum Werk Gottes. Die Gemeinde in Thessaloniki war vorwiegend ein Werk des Heiligen Geistes, das sie so schnell kapiert haben. 3 Sonntage, 3 Wochen und schon ist ein Licht aufgegangen. Und dass der Herr so schnell gewirkt hat und dass sie das Evangelium verstanden haben, ich muss vielleicht eines vorwegschicken. Es gab Leute in der Synagoge und die Leute waren schon auf Gott programmiert. Und wir dürfen dankbar sein, auch für die religiöse Erziehung, für Katechismuslehre oder Kirchenlehre oder ja, Religionslehre. Das ist eine Vorbereitung auf das nachher, dass wir Christus aufnehmen können. Und im Judentum haben sie das gehabt. Ich werde nie vergessen, wir haben in Königsberg eine Gemeinde gegründet. Wir waren nur 4-5 Tage dort. Man kann in 4-5 Tagen eine Gemeinde gründen. Wir haben dort auf einem Platz evangelisiert oder einfach Musik gemacht. Und gepredigt, Kurzpredigt gehalten und da bekehren sich einige Leute, geben ihr Herz dem Herrn Jesus und dann steht so ein großer, schlanker Herr, ihr seht noch wie heute, und dann sagt er, wie geht's jetzt weiter? Sie haben was Gutes hier uns gebracht, wie geht's jetzt weiter? Ich habe gesagt, wir sind ja hier nur Touristen, wir haben nur Hilfsaktionen hier gebracht für eine Gemeinde, die außerhalb war, in Königsberg und ja, ich weiß nicht. Er sagt, er ist Kulturdirektor, ihm gehört da oben der Saal und er könnte uns den Saal zur Verfügung stellen. Wir könnten dort weiter die Versammlung machen. Und dann hat er sich hingestellt und sagt, liebe Leute, wenn ihr noch mehr von diesen Leuten hören wollt und Deutsch hören wollt, dann kommt hier oben, um wie viel Uhr hat er selber bestimmt, und wir haben dort Versammlung gemacht. Und wir hatten dann 3 Abende Versammlungen dort gehabt, gepredigt, da haben Leute ihr Herz dem Herrn Jesus gegeben. Und wie geht's jetzt weiter? Jetzt müssen wir weggehen, wir müssen Königsberg verlassen, ja, weil wir andere Termine haben und ich wohne ja in Berlin und nicht in Königsberg. Und da war ein Bruder aus der Baptistengemeinde, der war Ältester und habe gesagt, Bruder, wie wär's, wenn du das weitermachen würdest? Du bist ein Ältester, dien doch Gott hier und bau hier Reich Gottes. Und dieser Bruder hat den Ruf Gottes verspürt, der sagte, ich habe die ganze Zeit gesagt, wenn ihr dann weggeht, wie geht's weiter? Ich sollte sorgen. Der hat also diese Berufung schon irgendwo selbst gespürt. Er war von Königsberg, hat uns in Königsberg herumgeführt und er war mit dabei, wie das alles entstand. Und er leitet heute noch die Gemeinde in Königsberg. Einfach nur, weil er dabei war. Und ich kann mir vorstellen, dass der Jason und die anderen, die dort waren, dass die plötzlich ja diese Berufung bekommen haben und die weitergemacht haben. Denn das war ja schon vorbereitet. Gott hat nicht nur das Haus geöffnet, sondern auch das Herz geöffnet. Also wir können Gott dankbar sein, dass er in seiner vorlaufenden Gnade schon bei dem einen und dem anderen ein bisschen vorbereitet hat. Und dass er schon so informiert ist, so gelehrt ist. Paulus war ja auch schon so gelehrt, als er Christ wurde. Er war in aller Weisheit der Religion unterwiesen, des Judentums unterwiesen. Zu Füßen des Gamaliels gewesen, war ein Pharisäer. Was ihm noch gefehlt hat, war Jesus. Und als Jesus in sein Leben reinkam, war er perfekt. Und jetzt konnte er weiterlehren. Und nach 3-4 Tagen predigt er schon in Damaskus. Also es geht sehr schnell, wenn das Herz vorbereitet ist, wenn der Mensch vorbereitet ist. Und da spielt die Bildung, die Entwicklung auch eine große Rolle. Aber auch die Bekehrung. Die haben eine ganze Sache gemacht. Die haben radikal gebrochen. Und der Bruder, den wir dabei hatten oder der uns begleitet hat, der ist gleich aus seiner Baptistengemeinde ausgetreten. Und er hat gesagt, hier, jetzt bin ich. Und wir haben den gesegnet und als Pastor eingesetzt. Und obwohl ohne groß Tamtam und Zirkus und so weiter, er hat eine ganze Sache gemacht. Stell dir mal vor, er wäre in der Baptistengemeinde noch geblieben. Dann wäre er vielleicht so ein Ableger von der Baptistengemeinde oder sonst was geworden. Es wäre nie eine eigenständige Sache, so wie Gott es haben wollte. Nur nebenbei, die Christen haben eine ganze Sache gemacht hier. Die waren begeistert auch, als es ging, so Schlag auf Schlag, das kam dazu und der kam dazu. Ja, Schwester sowieso ist da oder Frau sowieso. Und es haben sich Leute, griechische Frauen bekehrt, als sie mit jüdischen Männern verheiratet waren. Die kamen erst recht zum Glauben, denn die wollten schon immer fromm sein. Aber zum Judentum wollten sie sich nicht bekehren. Aber da, wo jetzt Jesus kam, der Messias, es war so einfach, nur Taufe, sie zu taufen und nicht die ganze jüdische Prozedur mitzumachen. Das ist doch viel einfacher. Wir werden Christen. Also als gläubig an Jesus zu werden, war einfacher als ein Proselyt, also ein bekehrter Heide zum Judentum zu werden. Das war viel einfacher und die sind Christen geworden, weil du musst nur an den Herrn Jesus glauben. Aber die waren so begeistert, so erfüllt vom Heiligen Geist und dass Gott jetzt die Kontrolle über ihr Leben übernommen hat. Aber freu dich nicht zu früh, Schwierigkeiten kommen. Anfechtungen kommen, Drangsale kommen und dann beweist sich, ist der Glaube echt oder nicht echt. Seite 13. Paulus redet über die Erwählung und dass unser Christsein sich im Alltag manifestiert und sich auswirkt. Also wir sind erwählt und dass wir Gott ausleben in der Praxis und dass wir an der Liebe erkannt werden. Dass wir Geschwister sind. In der Gemeinde sind die Gläubigen Geschwister, Verwandte. Und weißt du, wie Verwandte sind? Ja, weißt du, man kann ein bisschen weiter um die Ecke verwandt sein, aber wir sind Geschwister. Und die Geschwister müssen sich einander annehmen. Meine Freunde kann ich mir aussuchen, aber meine Geschwister muss ich nehmen. Das ist manchmal komisch. Die gefallen mir nicht. Als ich 18 Jahre alt war, ist mein jüngster Bruder geboren. Verstehst du? Und dann soll ich mit ihm kommunizieren. Was kann ich mit ihm reden? Nur einen Schnulle geben und einen Lutscher geben oder sonst was. Und was kann er mit mir anfangen? Aber wir müssen uns annehmen als Geschwister, auch wenn die noch nicht so weit sind, auch wenn sie ganz frisch sind. Paulus dankt Gott für die Gemeinde. Und es ist etwas ganz Wichtiges hier. Er dankt für die Gemeinde. Und das ist ein Geheimnis. Dankgebete sind Segensgebete. Wenn du für etwas dankst, ist gleichzeitig, als wenn du sie segnen würdest. Paulus dankt für die Geschwister, die gekommen sind. Die stehen vor seinen Augen, wie sie sich bekehrt haben. Der Jason besonders. Und der hat sogar gebürgt. Der muss eine Geldsumme zurück hinterlegen und sagen, das passiert nicht nochmals bei uns. So, er dankt Gott. Und Danken hat eine positive Auswirkung auf die Menschen. Wenn du für deine Brüder und Schwestern dankst, die werden gesegnet. Also danken für Brüder und Schwestern, danken für die Menschen, danken für die Gemeinde, danken für die Versammlung, die stattfindet gerade jetzt. Nicht nur beten, beten ist etwas anderes, das ist betteln. Aber danken ist Gott preisen, dass es die gibt, dass die existieren. Also er dankt Gott alle Zeit, vergisst gar nicht, immer wenn er aufwacht oder immer wieder, Thessalonich, danke Herr, wie das diese Arbeit entstand. Es gab nur Schwierigkeiten, aber danke Herr, was dabei rausgekommen ist, eine Handvoll wenigstens. Und dass irgendjemand, wenn ich nur einen in den Himmel bringe, aus der Thessalonich, hat sich schon der Einsatz gelohnt. Er hat Gott gedankt. Auch wenn nur einer rausgekommen wäre. Aber da sind ein paar andere auch noch rausgekommen. Er dankt. Danken ist, dass wir uns vergegenwärtigen und uns vorstellen und dann das einfach vor Gott bringen und sagen, danke für die Geschwister. Fang an, für deine Geschwister zu danken. Auch die, die du nicht magst. Und die dich nicht mögen. Vielleicht kennst du auch so ein paar, die dich nicht mögen. Fang an, Gott zu danken für die. Herr, ich danke dir, dass ich auch so ein paar schwarze Schafe habe, die mich nicht mögen. Ein paar Böcke habe und so weiter. Und immer, er denkt da dran und Gedanken sind Mächte. Auch das kommt hier sehr durch. Und er betonte so ausdrücklich, ich denke an euch, ich sehne mich nach euch, es verlangt mich nach euch. Das ist also, wenn du denkst, dann werden Gefühle geweckt. Und er hat Gefühle für die Gemeinde bekommen. Und wir müssen auch, und ich habe diese Tage auch darüber gepredigt, wir müssen nicht nur glauben und nicht nur wissen, wir müssen auch Gefühle haben. Und Gefühle bringen erst Leben, wenn man was fühlt. Was man nicht fühlt, ist tot. Die Tote fühlen nichts und können auch nichts empfinden. Dann lesen wir hier in 1. Thessalonicher 1, Vers 3 noch, da sind drei Elemente ganz besonders drin, da ist Liebe, da ist Glaube und da ist Erwartung oder Hoffnung. Da, also drei Dinge, auch wir dienen in der Hoffnung, also wir predigen in der Hoffnung, wir geben in der Hoffnung, dass Gott das segnet und Gott vermehrt. Dann er gedenkt des Mühens, der Liebe, was die da gehabt haben, für ihn und so weiter, die Mühe. Und es hat vielleicht so ausgesehen, es war nur kurz, aber die Mühe hat sich gelohnt, dass sogar nach 2000 Jahren das noch immer im Buch des Lebens drinsteht, also in der Bibel. Was der Jason getan hat, nur als Beispiel, was die Brüder getan haben, wie sie gewirkt haben. Denn ich kann mir vorstellen, dass Jason nicht allein die Summe aufbringen konnte, aber die Brüder haben für mich gewirkt. Ich muss mir vorstellen, für mich haben sie die Hand ins Feuer gelegt. Sie haben für mich gebürgt. Diese göttliche Liebe, das haben sie nicht vergessen. Und dann gedenkt er auch dieser Beharrlichkeit und Standfestigkeit der Thessalonicher, dass sie immer auf den Herrn waren. Das ist doch toll. Sie warten auf Jesus immer. Schauen immer aus nach Jesus. Hoffen auf Jesus und so weiter. Auch wenn sie nicht ganz richtig verstehen, die Wiederkunft Jesu. Aber sie freuen sich darauf wenigstens. Seite 14. In 1. Kapitel 1, Vers 4. Und 5 sehen wir das Geheimnis der urchristlichen Verkündigung. Sie haben also typisch von der Auferstehung und von der Wiederkunft Jesu gepredigt und dann natürlich auch von der Erwählung. Wir sind erwählt, wir sind berufen, wir sind von Gott gerufen, wir haben einen Auftrag. Und das kommt, das ist so wichtig. Wenn du kein Sendungsbewusstsein hast, bleib zu Hause. Wenn du nicht einen Auftrag hast, wenn du nicht weißt, wofür, ich bin erwählt, Gott zu dienen, sein Reich zu bauen. Also, das Geheimnis der urchristlichen Verkündigung war, wir sind was Besonderes. Nicht, wir sind besser wie die anderen Menschen. Wir sind von Gott für einen besonderen Dienst erwählt. Denn Jesus kommt, um uns zu entrücken. Aber er entrückt keine Schlappschwänze, keine Schlafmützen und so weiter. Der wird nur eine siegende Gemeinde entrücken. Die überwinden, die werden das alles ererben. Das war die Botschaft der Urchristen. Also die Botschaft der urchristlichen Gemeinde war, du sollst ein Überwinder sein. Deshalb auch die Sendschreiben. Wer da überwindet. Das Evangelium wird durch hingegebene Menschen verkündigt. Ist also sehr erstaunlich, dass überall, wo du hinkommst, hat Paulus, ja, die Thessalonicher, die haben so einen Geistesaufbruch. Die haben ein Wirken des Heiligen Geistes. Die Thessalonicher. Und man muss eines sehen, Thessalonich war eine Handelsstadt. So, die Kaufleute, die sich bekehrt haben, und die haben erzählt, die haben nämlich, neben ihrer Ware noch ein Traktat reingelegt, so wie die Christen heute das manchmal machen. Und noch ein Zeugnis geben sie mit. Und also noch ein gutes Wort und sagen, du, wie geht's dir? Geht's dir gut? Ist alles in Ordnung? Dir kann nur Jesus helfen. Und schon ist ein Missionsauftrag erfüllt worden. Sie plauderten, sie erzählten, sie haben das nicht versteckt, sie haben sich nicht geschämt vom Evangelium. Und deshalb überall, wo sie hinkamen, da waren es drei Leute. Der hieß Timotheus und Silas und Paulus, glaube ich, auch und so weiter. Und die haben immer erzählt. Und deshalb, die Kunde von uns ist überall in Mazedonien von euch verbreitet worden. Jesus ist bekannt geworden. Also die Freude am Herrn, die wirkt sich aus, die der Heilige Geist in einem schenkt, die wirkt sich automatisch aus. Also du kannst nicht verstecken. Wenn du glücklich bist, kannst du nicht verstecken. Ja, warum lachen sie so? Warum sind sie so glücklich? Warum sind sie so fröhlich? Fehlt ihnen was? Stimmt irgendwas nicht bei ihnen? Nein, weil da ist nichts locker und du bist glücklich. Und deshalb, da ist noch etwas, wenn wir nachher weitergehen, weißt du, die christlichen Leute, die christlichen Händler, die haben sie nicht übers Ohr gehauen. Weißt du, der Jude suchte immer seinen Vorteil. Und das war gemein. Mit Juden Geschäfte zu machen, war gefährlich damals. So, denn die wussten irgendwie, entweder durch Schnelligkeit oder Zusammengehörigkeit, die wussten schon Bescheid, aha, da ist jetzt ein Krieg und dann kann man da irgendwas finanzieren. Also die Juden waren überall verwickelt durch die Synagoge. Deshalb, man hat Angst gehabt, was haben die jetzt schon wieder? Warum bietet er mir die Ware so günstig an? Vielleicht ist die Sache Konkurs und bringt nichts mehr. Also man hat Angst gehabt, damals mit Juden Geschäfte zu machen, also Heiden. Aber die Christen, die waren anders, die waren ehrlich, haben gesagt, braucht keine Sorgen machen, das zahlt sich, das bringt es und so weiter. Die haben keine Angst gehabt, also mit Christen Geschäfte zu machen. Da muss was gewesen sein, also da hat sich so viel verändert, also und Gott verändert den Charakter und nicht mehr, dass du jetzt irgendwie jemand über den Tisch ziehst und auf das Kleingedruckte nicht hinweist. Vielleicht haben sie da noch ganz bewusst auf das Kleingedruckte hingewiesen, wenn sie Geschäfte gemacht haben. Muss also etwas gewesen sein. Also diese indirekte Missionstätigkeit. Seite 15. Da heißt es hier, durch euch erschall das Wort Gottes und das Wort des Herrn und so weiter, ganz Mazedonien bis nach Achaia, bis nach Korinth. Als Paulus dort ankam, da war schon alles missioniert. Also, und schon vorbereitet. Der Boden war schon vorbereitet, aufgewühlt irgendwie. Und was wir in Thessaloniki sehen, wir sehen ein Modell der Evangelisation. So sieht echte Evangelisation aus. Also Leute bekehren sich und die Leute plaudern überall, wo sie hinkommen, erzählen von der Güte Gottes, der Schalt und so weiter. Das Wort entwickelt sich eigenständig weiter. Nicht zwangsweise oder notgedrungen, nein, freiwillig, aus Freuden. Wir sollten lernen, aus Freuden, so aus Spaß erzählen und ich muss schon wieder ein Zeugnis geben. Nein, wir müssen das nicht. Wir dürfen, wir können. Also, ein Modell der Evangelisation sehen wir in Thessalonicher Gemeinde. Eigentlich nach diesem Modell versuchte Paulus immer wieder Gemeinden aufzubauen. Deshalb hat er ganz schnell Älteste eingesetzt, ein paar Leute arrangiert, ihr macht die Sache weiter. Mit Gottes Hilfe wird es schon weitergehen. Gott wird euch Gnade schenken. Paulus hat zwei Arten gehabt zu predigen, wenn er zu den Juden sprach. Denn da ging er schon aus, dass die Juden wissen, wir warten auf den Messias, der Messias ist gekommen. Wenn er zu den Heiden predigte, predigte er ganz anders, dann über den Zorn Gottes. Gottes Gericht wird kommen, nicht der Messias, sondern Gottes Gericht wird kommen. So, und in der Gemeinde waren also sowohl Heiden wie Christen, wie Juden wie Christen. Und die Heiden brauchten mehr Belehrung als die Juden. Die Juden wussten schon sehr viel über Gott, über die Tradition, über die Überlieferung. Paulus äußert sich nicht, und das ist erstaunlich, über das Sterben Jesu am Kreuz. Aber er betont auf apostolische Art und Weise, er ist auferstanden. Paulus sagt nichts über die Kreuzigung. Also ist erstaunlich. Im Korinth sagte er, ich kenne Christus nur den Gekreuzigten. Da predigt er den Gekreuzigten, aus welchem Grund auch immer. Aber hier von der Hoffnung, die wir haben. Eigentlich, dass die so verrückt waren auf die Wiederkunft Jesu, ist Paulus selber schuld. Der hat es angeheizt. Er hat Öl ins Feuer gegossen. Aber soll es auch sein. Kapitel 2 auf Seite 16. Da verteidigt sich Paulus gegen irgendwelche Vorwürfe, dass er die Leute nur hinters Licht führt, dass es alles gar nicht wahr wäre, dass es nicht echt wäre und so weiter. Oder dass er nur habgierig ist, von Kapitel 2, Vers 3 bis 6, dass er nur Geld will. Und das ist auch bis heute so geblieben. Die Pastoren, die Bischöfe, die Evangelisten, die wollen nur Geld. Und zumal er noch sogar für die Armen in Israel sammelt, für die Juden sammelt. Verstehst du, das ist schon, wer weiß, ob das Geld überhaupt dort ankommt. Wer bringt es rüber? Und so weiter. Paulus also weist dann auf seine Berufung hin und versucht dann sehr zurückhaltend zu sein. Ein paar Kennzeichen eines echten Botschafters stellt er hier raus. Ist ja Schulung, Mitarbeiterschulung. Die Gemeinde ist frisch. Die muss unterwiesen werden. Braucht ein paar so Krücken oder Hilfsmittel. Und Paulus stellt ein paar Hinweise, wie ein Mitarbeiter im Reich Gottes aussieht. 1. Thessalonicher 2, Vers 1 bis 12. Er muss von Gott betraut sein. Er muss seine Schwachheit kennen. Er muss nicht aus sich selbst, sondern, ja, wie Paulus sagt, in Furcht und Zittern. Er sagt eigentlich, Herr, ich will es alles recht machen. Ich will dir wohlgefallen. Das ist also die Bedingung, um Gott zu dienen. Paulus lässt sich nicht entmutigen. Also, wir sehen so aus seinem Vorbild, was er uns lässt sich nicht entmutigen und sagt, ich diene weiter. Und sein Vorbild hat die Thessalonicher ermutigt oder das Vorbild von diesen drei Brüdern, von diesem ganzen Missionsteam, die haben es nicht aufgegeben. Wir machen weiter. Auch wenn wir jetzt uns verstecken müssen, fliehen müssen nach in Berea. Die Kunde von Berea kam bestimmt nach Thessaloniki wieder zurück. Ja, die machen da genauso weiter wie bisher. So wie die Apostel, das ist typisch apostolisch. Kaum aus dem Gefängnis draußen, die lassen sich keinen Maulkorb aufzubinden. Im Gegenteil, die machen genauso weiter. Sie stehen wieder auf dem Marktplatz und predigen von Jesus. Er arbeitet hart, das ist also das typische Kennzeichen. Wahre Diener Gottes müssen lernen, hart zu arbeiten, Tag und Nacht nach Möglichkeit. Und er sagt, ich arbeite Tag und Nacht. Ich komme nachher auf das zu sprechen, Tag und Nacht arbeiten, was das ist. Eigentlich muss es heißen Nacht und Tag, nicht Tag und Nacht. Nacht und Tag, denn bei den Juden fängt der Tag mit der Nacht an, mit dem Abend und dann der neue Tag. So, man dient Gott trotz dem Widerstand und man dient im Ausdauer. Nicht bei der nächsten Schwierigkeit. Wenn da ein paar Leute zu weniger beim Essen sind, dann gleich alles hinschmeißen und aufgeben. Weißt du, das ist auch nicht, noch nicht das in der Sache, oder wenn nur drei Leute im Gottesdienst sind, jetzt machen wir den Laden zu, da kommt sowieso keiner mehr. Nein, wir machen weiter, auch wenn ich ganz allein stehen würde, verstehst du? Und dann hört man nicht auf, man macht weiter. Und das ist im Glauben, in Ausdauer Gott zu dienen. Und nicht nur, wenn da irgendwo mal im Chor nur zwei Leute da sind oder dass man allein dasteht oder, nein, man macht weiter. Wir machen weiter, bis Jesus wiederkommt. Das ist Zeichen der Wiederkunft Jesu. Und dann alle, weißt du, es ist leicht, Gott zu dienen, wenn alle da sind. Aber es ist schwer, Gott zu dienen, wenn niemand da ist. Oder wenn nur ein paar Leute da sind. Oder wenn man auf sein Essen sitzen bleibt, auf seine Arbeit sitzen bleibt. Keiner nimmt die Bücher, keiner nimmt das weg und keiner nimmt das weg und so weiter. Und ich diene trotzdem. Keiner liest es. Weißt du, du schreibst und keiner liest es. Und keiner hört es. Oder wer hört es? Trotzdem weiter dienen. Wir haben in Augsburg eine Gemeinde gebaut. Da war ich mit dabei. Und der Pastor, der uns damals angeleitet hat, der hat gesagt, wir machen Freiversammlung. Und wir machen Freiversammlung. Kein einziger Mensch hört uns zu. Nur noch Spatzen sind da. Und Vögel da. Aber der hat gesagt, wir singen für Jesus. Und wir singen nicht für die Menschen, wir singen für Jesus. Und so weiter. Und dann sagt er, siehst du, hinter dem Busch steht einer und guckt, was da ist. Und wisst ihr, was passiert ist? Dann kamen Leute, ich habe euch beim Straßensingen gehört, aber wir haben die nicht gesehen. Kamen Leute in der Evangelisation, in der Versammlung. Also wir müssen nicht viele Leute singen, wir müssen nicht viele Leute dienen, wir müssen nicht den Leuten predigen, wir predigen für Christus. Und das will gelernt sein. Ein echter Diener dient Gott, ob er jetzt angenommen wird oder nicht, auch wenn niemand da ist. Paulus in Athen, der hat eine Schlappe erlebt, aber diese Predigt ist ein Musterbeispiel einer Predigt unter den Heiden, eine Missionspredigt. Wie sieht eine Missionspredigt auf? Ich bin herumgegangen, habe euch alle angeguckt, habe euch bewundert, ihr seid wunderbare Leute, ihr Griechen. Und ich habe einen Altar gesehen, da frage ich mich, was soll das bedeuten? Altar dem unbekannten Gott. Über den möchte ich heute sprechen, über den unbekannten Gott. Wir suchen alle den unbekannten Gott. Ist er uns bekannt? Ist er dir bekannt? Und dann fing er an, über den unbekannten Gott zu sprechen. So macht man Evangelisation. Evangelisation macht man nicht, dass man immer vom Gott gleich anfängt, sondern man sucht irgendwo einen Anknüpfungspunkt. Ich habe einen Altar gesehen, dieser schwarze Stein da. Wem wird das geopfert? Und dann predigt er von dem unbekannten Gott. Hat alle Gottheiten aufgezählt. Ach, das ist doch gut. Jupiter, Zeus und all diese ganzen Gottheiten. Und dann der unbekannte Gott. Und dann spricht er von Jesus und dann lachen die Leute ihn aus. Aber da sind etliche, die wollten noch mehr hören. Es gibt Leute, die mehr hören wollen, als das, was er gerade zu sagen hat. Also Ausdauer ist ein Kennzeichen eines guten Dieners Gottes. Egal, ob es jetzt Putzen ist oder irgendwelche Handarbeit ist oder irgendeine praktische Arbeit. Das ist Ausdauer. Verstehst? Jetzt putzen. Nehmen wir mal das Putzen. In der Gemeinde ist auch ein Dienst. Ein ganz wichtiger Dienst. Stell dir mal vor, Klo wird nicht geputzt, Küche wird nicht geputzt, Gemeindesaal wird nicht geputzt, dann haben wir Chaos da und so weiter. Und keiner sieht es. Aber es ist immer sauber. Es ist immer neue Handtücher da, immer Toilettenpapier da. Und wer macht das? Einzelmenschen vielleicht. Aber Gott braucht Einzelmenschen. Ausdauer. Gott zu dienen in kleinen Dingen, die Küche zu putzen. Nur nebenbei. So. Wie dient man Gott? Wie dient man Gott richtig? Eigentlich wollte Paulus gar nicht nach Thessalonich gehen. Das ist also auch, wie man Gott dient. Er wollte nicht. Das war ungeplant. Und das ist Führung des Heiligen Geistes. Alles, was du nicht willst, was du nicht vorgenommen hast, was du nicht geplant hast, aber plötzlich wirst du zusammengeschlagen, dass du abhaust und dass du schnell nach Thessalonich rennst in der Stadt, um dort unterzutauchen in die nächstgrößere Stadt. Und dort kam er an und hat eine offene Tür gefunden. Drei Sonntage verkündigt er in der Synagoge. Wir müssen auch das Reden in der Synagoge so vorstellen, jetzt kommt ein Gast. Und in der großen Synagoge war das so. Und Paulus war ja kein einfacher Mensch, er war ein gebildeter Mensch. Und er kam rein, er grüßt schon typisch jüdisch, schon rabbinisch und so weiter. Und man sieht, der kommt aus einer ganz anderen Schule, ist er Fremder. Und in der Synagoge war es üblich so, wenn ein Gast war, der Gast durfte ein Grußwort sagen. So ähnlich wie bei uns in einer freien Gemeinde ist. Der darf ein Grußwort sagen, sag uns, grüß uns, wo kommst du her, Bruder? Und dann erzählt er, ja, ich komme aus Tarsus und seine Geschichte. Und dann erzählt er, was er alles so macht, was sein Beruf ist. Er ist Zeltmacher, nebenbei predigt er noch, so Wanderprediger. Und schon ist der Einstieg da. Und manchmal, ja, was predigst du? Und dann sagte ich, ich habe beim Professor Gamaliel gelehrt, oh, bei unserem Hillel, bei dem hast du gelernt? Ja, ich habe bei Gamaliel gelernt und studiert. Ich war ein Pharisäer von Pharisäern. Und da spitzen sich schon die Ohren. Weißt du, er erzählt von seinem Leben, was er gemacht hat. Und die Leute hören zu. Und dann kam so kam er, dass er, komm, nächsten Sonntag darfst du die Predigt bringen. Oder kannst die Lesung oder die Auslegung bringen. Und in der Synagoge war es dann auch so, du musst das Leben der Synagoge, der traditionellen Synagoge sehen, ist dann so, dass dann eine Lesung ist. Wer hat da zu diesem Text was zu sagen? So wie eine Bibelstunde. Was ist dir groß geworden? Was liegt dir auf dem Herzen? Was möchtest du noch darüber sagen? Und so konnte jeder, wenn er wollte, einen Beitrag leisten. Dann saß der Synagogenvorsteher, dann hat er gesagt, also Herr sowieso, du bist der Vierte, macht er dann so, so wie in Russland. In Russland, wenn du in der Gemeinde bist, der Pfingstgemeinde bist oder freie Gemeinde bist, dann machen sie es so, dann wird ein Text vorgelesen, was heute der Predigtext ist, und dann dürfen sich da Brüder melden, da steckt ein Bruder, steckt Hand, und er macht dann so, dass er sagen kann, ist er dann macht er dann, dass er der Dritte ist, vielleicht so. Am einfachsten hat der Erste. Der kann sagen, was die anderen noch nicht gesagt haben. Aber dann wird es schwierig, wenn du der Fünfte bist. Verstehst du? Dann, die anderen haben schon alles gesagt. Und jetzt musst du noch was sagen. Und so lief das Leben dort ab. Und die wollten noch mehr hören. Denn der Paulus hat so interessant gesprochen, so tiefschürfend und so lehrreich und so informativ. Da ist jetzt noch eine Sache, was beim Paulus hier auf Seite 17, was noch hier ist, was er noch sehr stark auslegt, das ist also, dass ihm unterstellt wird, also das denkt er wenigstens, vermutet, das ist typisch, was die Leute einem unterstellen, also du lebst auf unsere Kosten, du willst nur Mülltätigkeit haben, du willst nur Geld sammeln, zumindest ja, damals haufenweise Wanderprediger gab oder Wandersprecher gab. Weißt du, damals gab es kein Theater, kein Zirkus. Die sind alle unterwegs gewesen. So Gaukler, die immer was erzählt haben, so wie bei uns, diese Straßenmusikanten, also irgendwas erzählen und die sammeln ja Geld. Verstehst du, die wollen ja leben, diese Durchreisende. Und so ähnlich war es auch wie Paulus hier. Ja, du bist auch nur so ein Durchreisender da. Das ist ja nichts Besonderes. So, du diskutierst mit den Leuten, willst die Leute unterhalten, Show abziehen, und so weiter. Und Paulus sagt, nee, das ist gar nicht wahr. So, ich arbeite. Ich arbeite, wenn ihr schläft, arbeite ich als Zeltmacher. Und ich schmeichle euch nicht irgendwie. Du kannst dein Geld ruhig behalten. Ich arbeite mit meinen Händen. Ich unterstütze meine Mitarbeiter sogar selbst. Paulus sagt, ich bin auch für die anderen noch da. Und ich schmeichle euch nicht was vor und so weiter. Nein, ich gebe euch ein Vorbild, wie man als Christ lebt und arbeitet. Und dann sagt er seit 1. Thessalonicher 4, Vers 1 auf Seite 18, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Also, und dann bringt er einige Beispiele so aus seinem Leben, wie er sich, wo er herkommt und so weiter, dass er ein Zeltmacher, Sattler ist. Was ist das alles so? Praktisch mit Zelte. Er hat mit Zelte gearbeitet. So Jalousien, zu vieles. Leute brauchen Zelte. Und er konnte überall sich betätigen als Zeltmacher. Egal in welcher Form, ob es jetzt Segeln zu machen sind. Also er kannte sich aus. Tarsus war ein Zentrum für Zeltmacherei. Also die hatten da das Handwerk dort gelernt und beherrscht oder dort wurde auch ausgebildet. Also er war ein Profi. Paulus war so ein Profi, dass er überall sein Brot verdienen konnte. Er hat nicht zwei linke Hände gehabt. Eigentlich ist es auch so, wer im Leben nichts zustande bringt, bringt auch im Geist Gott, im Reich Gottes nichts zustande. Das ist typisch. Der bringt auch nichts zustande. Wer Jesus nimmt nimmt die Fischer, die in ihrem Beruf fleißig sind, auch wenn Fischerberuf nichts gezählt hat bei den Juden. Also er nimmt Fischer und macht Menschen Fischer. Und hier Paulus, der hat in seinem Leben was zustande gebracht, hat was geschafft und er konnte überall sich zurechtfinden. Er hat keine zwei linken Hände gehabt und ich kann auch was anderes machen. Ich muss ja nicht predigen, ich muss nicht vom Predigen leben, aber ich tue das. Denn in der Bibel heißt es, der Ochse, der drischt, den soll man das Maul nicht verbinden. Und jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert. Aber ich bin nicht angewiesen darauf. Weißt du, dass ich nur jetzt von Spenden lebe? So hat er argumentiert. Ich will auch nicht von Menschen Anerkennung. Ich weiß, wer ich bin. Und wenn du weißt, wer du bist, Kind Gottes, Diener Gottes, brauchst du nicht die Anerkennung von den anderen. Und dann sagt er in 1. Thessalonicher 2, Vers 9, auf Seite 19, ich bin niemand zur Last gefallen. Christen fallen niemand zur Last. Ganz arg wichtig. Ich bin niemand zur Last gefallen. Und das ist so wichtig. Bin unabhängig, ich bin frei, Gott zu dienen, aber ich falle niemand zur Last. Und in dem Augenblick, wo wir jemand zur Last fallen, sind wir schon nicht mehr im Willen Gottes. Kinder Gottes fallen niemand zur Last. So, er hat Tag und Nacht gearbeitet, das nur nebenbei. Dann hat er die Leute sogar seelsorgerlich ermahnt, während er arbeitet, so Schneider arbeiten. So hat er mit den Leuten gesprochen, geplaudert. Auch er hat die Arbeiten mit zur Evangelisation benutzt. Vielleicht auch dadurch sich in so manches Haus sich eingeschlichen. Da hat er die Jalousie gemacht und dann dabei noch, ja, ich bin von Tarsus und ich bin da einem Herrn Jesus Christus begegnet. Vielleicht haben Sie von dem schon was gehört. Und dann hat er einfach so erzählt und so kamen die Leute zum Glauben. Da hat er nicht nur Jalousie gebracht, sondern auch Licht ins Haus gebracht. Und Leben ins Haus gebracht. Einfach benutzt das beides. Arbeit und Gottesdienst. Und Arbeit ist Gottes Sache. Also Gott ist der Erfinder der Arbeit. Jemand hat mir einmal gesagt, also ich möchte den Mann mal finden, der die Arbeit erfunden hat. Gott hat es erfunden. Im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Gott ist der Erfinder der Arbeit. Leider. Aber er hat gesagt, 6 Tage sollst du arbeiten. Du sollst mit dem Arbeiten nicht übertreiben. 6 Tage. So, lass mich jetzt weitergehen, Seite 19. Paulus sagt, seid meine Nachahmer, macht so, wie ich gemacht habe und dergleichen auf Seite 20. Wer Nachfolger Christi geworden ist, der wird zum Vorbild für andere. Ist ganz arg wichtig. Und Leute orientieren sich an uns. Weißt du, Leute wollen an uns sehen, ist der wirklich echt? Und die prüfen uns. Wir sind ein lesbarer Brief, gelesen von jedermann. Leute gucken uns zu. Leute kommen nur zum Glauben, weil sie dich gesehen haben, wie du deinen Glauben auslebst. So, das ist ein anderes Problem, was Paulus noch hat im Thessalonicher Brief. Dieser Thessalonicher Brief ist sehr stark antijüdisch. Deshalb mögen Juden diesen Thessalonicher Brief auch gar nicht. Sehr antijüdisch, aber das ist nicht Paulus, der so antijüdisch ist, sondern das war das ganze Urchristentum so antijüdisch, dass denn die Juden und Christen waren so ineinander, waren so in die Wolle miteinander, weil die Juden wollten von Christus nichts wissen, die sind Gotteslästerer, die sind verdammt und wir wollen mit ihnen nichts haben. Und deshalb gab es hier diese Auseinandersetzung. Und eine Sache ist hier, dass dieser Thessalonicher Brief teilweise sehr stark antijüdisch ist. Und kann man das überhaupt stehen lassen? Kann man das überhaupt gelten lassen? Und gut, wir müssen damals die Situation sehen und wir müssen die Sache richtig verstehen. Die Sache richtig verstehen. Paulus war selbst mal ein fanatischer Jude. War selbst mal ein Christenhasser. Und wollte, dass die Menschen Jesus verfluchen und so weiter. Und dann sagte hier, und stehen allen Menschen feindlich gegenüber. 1. Thessalonicher 2, Vers 15, die Juden. Sie stehen allen Menschen feindlich gegenüber. Und das hat seinen Grund. Die dachten, sie sind exklusiv, sie sind was Besonderes. Und sie haben Gott gedankt. Herr, ich danke dir, dass ich nicht als Heide bin. Heide sind Schweine, Hunde und so weiter. Ich danke dir, dass ich keine Frau bin. Die haben keine Seelen und schon Kinder auch gar nicht. Die haben ja erst ab 12 Jahren kommt die Seele zu ihnen wahrscheinlich hinein. So, sie sind Feind allen Menschen. Hier ist eine Korrektur, was Paulus vornimmt. Paulus ist nicht antisemitisch. Und wenn Leute sagen Antisemitismus, sie verstehen gar nicht. Denn Semiten, das sind Iraker, das sind die Syrer, alle die semitischen Völker von Afghanistan und so weiter, das sind alles Semiten. Abraham war auch ein Semit. Also, und so weiter. Und die Juden sind Semiten. Also, aber wir müssen hier antijüdisch. Juden sind Pharisäer, entwickelte Pharisäer, weiterentwickelte Pharisäer. Wir sind die Besten. Gott, ich danke dir. Und dann versuchen sie den Leuten Komplexe einzureden. Sie lebten dann auch in Ghettos und so weiter, lebten ihre Auserwählung. So wie ähnlich wie heute die Türken, in aller Liebe. Weißt du, sie leben für sich, sie sprechen ihre Sprache, wollen niemand reinlassen, lassen sich mit niemand ein. Und die mögen die Deutschen nicht. Die wollen ihr Geld, aber nicht die Deutschen. Nur als Beispiel. So. Und dann sind sie ja so spitzfindig hier und sie sagen, ja, guck mal, wir dienen dem Kaiser. Und die sagen, Jesus ist Herr, ein anderes König, und verraten, und eigentlich hauen sie in eine Pfanne. Also drei Vorwürfe, die er gegen die Juden bringt, Seite 21. Und es ist ja wichtig, dass wir das denken, oder sehen, wie damals die Urchristen waren. Und ihr habt ihn gekreuzigt. Also, das war die Botschaft der Urchristenheit. Das ist nicht was Neues, was Paulus hier predigt. Wenn man jetzt Paulus sagt, er war Antisemit. Er war kein Antisemit, er war antijüdisch eingestellt. Und das sind einige Gründe hier. Sie haben Jesus gekreuzigt. Und er sagt nicht, wie jetzt den Heiden gegenüber, dass der Bußruf ist, dass Gott ihnen Umkehr schenkt. Nein, mit scharfen Worten, ihr habt ihn gekreuzigt. Eine typisch paulinische Aussage ist hier und so weiter. Und das hat nichts mit Paulus zu tun, sondern das war schon im Urchristentum so stark, denn Petrus war eins. Und ihr habt schon, der zweite Vorwurf ist, ihr habt die Propheten getötet. Ihr habt also nicht nur Christus getötet, ihr habt auch alle Propheten getötet. Steht auch von Jesus, wenn wir da lesen weiter in Markus 14 und so weiter. Und über Jerusalem weint er, ihr habt die Propheten getötet. Da wäre Jesus auch ein Antisemit. Nein, gegen diese jüdische Tradition. Wir müssen eines wissen, Judentum gab, Israel gab es nicht mehr, als Jesus lebte, oder nur noch Überreste. Ein paar Überreste waren da. Alles andere waren es nur Pharisäer und Schriftgelehrten und diese Frommen. Und wenn wir so die Schriften lesen, dann, und wir sehen, dass das gab sogar noch lange vor Paulus und vor dem Christentum gab es Antijudaismus. Ich denke nur der Haman. Und der Esther wollte die Juden vernichten schon und hatte alles geplant, Holocaust. Warum? Weil die Juden sich was Besseres dünkten. Und es ist gefährlich, sich was Besseres zu bilden. Wir Pfingstler, wir Charismatiker, wir sind was Besseres. Gar nicht. Wir sind auch Sünder und brauchen die Gnade Gottes. Wir sind kein Gramm besser. Aber die bilden sich ein, wir sind eine bessere Rasse. Gott liebt uns besonders. Nein, Gott wollte nur seinen Sohn in diese Gesellschaft bringen. Und antijüdische Konflikte waren schon lang vorbereitet, sogar 410 vor Christus. Da haben Ägypter einen Tempel überfallen und zerstört, den die Juden aufbauten als Alternative zu dem zerstörten Tempel in Jerusalem, in Ägypten. Die haben zerstört und dem Erdboden gleich gemacht. Also 410 vor Christus gab es diese antijüdischen Ausschreitungen. Denn die Juden haben Gott abgelehnt. Gott, wenn Gott sie geliebt hätte, so besonders geliebt hätte, hätte er den Tempel stehen gelassen. Da wäre der Nebukadnezar gar nicht gekommen. Und da wäre der Nebukadnezar auch nicht das zweite Mal gekommen, wenn es sie so besonders lieb gehabt hätte. Und dann hätte der Herodes den Tempel nicht umgebaut, denn der Tempel von Herodes war total anderer Tempel. Gott hat das Volk dahin gegeben. Und weil sie eigentlich Gott abgelehnt haben. Und eigentlich der Erste, der Gott, das Israel aufgeben wollte, ist es so schrecklich, wie wir es hören auch. Aber Gott war es. Gott sagte, Moses, ich will mit dir Geschichte machen und mit diesem Gesindel will ich nichts mehr zu tun haben. Gott selber war das. Tut mir leid. Weil die das goldene Kalb gebaut haben, die waren kaum auf, die waren so undankbar Gott gegenüber. Und dann sagt Gott Moses, nein, aber Moses sagt, oh Gott, nein, 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 lieber nimm mich weg und lass dieses Volk, sonst werden die Heiden sagen, ja, guck mal, andere hat er rausgeführt und wunderbar geleitet, oder die Israeliten geführt und geleitet, und jetzt versagt er letztendlich. So, das nur nebenbei. Wir müssen aufhören. Also, antisemitisch. Also, ich bin gegen dieses Wort Antisemitismus, und ich mag das Wort, was nicht gerecht ist. Das ist von Zionisten erfunden, erst im vorletzten Jahrhundert, und es ist nicht biblisch, sondern Antijudaismus. Und Gott liebt auch die Juden. Und Jesus ist auch für die Juden gestorben. Auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern gerettet werden. Und es gibt keinen anderen Heilsweg mehr nach Jesus, außer durch Jesus. Die Juden haben keinen extra Heilsweg. Also, wir müssen alle Menschen gleichstellen und gleich machen. Aber der Jude, der Hass der Juden auf Christus hat Paulus verhindert, zweimal verhindert, nach Korinth, nach Thessalonich zu kommen. Wir sehen auch, dass es interessant ist, dass gerade die Juden das Pöbelvolk engagieren und hetzen gegen Paulus, nicht nur in Thessalonich, sondern sogar in Berea. Die fahren nach. Also es könnte ein Unfall sein, dass sie jetzt das Gesindel da aktiv gemacht haben, das Pöbelvolk, Seite 22. Nein, sie reisen sogar nach Berea und sagen, diese Leute sind es, die überall Christus da predigen. Und hetzen die Leute, die Agenten von Thessalonich, hetzen in Berea, 50, 60 Kilometer weiter und bringen da Unruhe und durch und so weiter. Und sie benutzen das Pöbelvolk, die unterste Schicht, die Säufer, die Penner, die benutzen sie und hetzen sie auf gegen Christen. Macht ein Theater und bezahlen sie womöglich. Und dass es sowas gibt, wirst du gar nicht glauben. Ich habe selber sowas erlebt. Wir machen eine Freiversammlung in Stuttgart und wir haben treu Gott gepredigt, kraftvoll gepredigt und der Herr war da und die Herrlichkeit Gottes war da und wir haben eine schöne Jugend gehabt, die da gesungen hat. Und eines Tages, ich bete und der Herr sagt, heute macht ihr keine Freiversammlung, obwohl der Himmel blau ist und die Sonne scheint und so weiter und alle glücklich sind. Und wir haben einen gesegneten Sonntagmorgensgottesdienst gehabt und der Herr sagt, heute macht ihr keine Versammlung. Und dann habe ich abgekündigt oder gesagt, heute machen wir keine Versammlung, aber manche haben nicht gehört oder waren nicht im Gottesdienst. Muss natürlich wohl oder übel hingehen zum Schlossplatz und dass wenn jemand kommt und sagt, heute machen wir keine Freiversammlung, da komme ich hin, ich sehe lauter Leute mit Trillerpfeifen, denke, das gibt's doch nicht. Lauter Leute mit Trillerpfeifen. Und die pfeifen da und dann war ein Jesuitenpater, der da stand und der lacht ja und grinst und so weiter und die Leute pfeifen. Dann frage ich so jemanden mit der Trillerpfeife, ja, was ist da los? Nachher werden Christen hier singen und die müssen wir auspfeifen. Und dann gehe ich zu diesem Kaufmann, oder so hieß er, Eckart, und dann sage ich, du bist dumm. Und er hat sie bezahlt alle. Die sollen dann pfeifen, wenn wir anfangen zu singen, uns auspfeifen, Gottesdienst zu stören. Aber der Heilige Geist sitzt am längeren Hebel und längeren Atem und so weiter. Und der kam zuvor. Ach! Und dann schimpft er, ich sehe, wie der nachher schimpft. Und so weiter, der hat mich reingelegt. Ich sage, nein, der Heilige Geist hat dich reingelegt. Aber du siehst, da wird der Pöbel engagiert. Ich weiß, was das ist. Pfeift ihn raus. Dass er nicht zu Wort kommt und dass die nicht singen können und so weiter, blamiert sie mal richtig. Denn der hat bei einer anderen Gruppe genau das Gleiche schon gemacht und da hat die Polizei sogar verboten, wegen Tumult oder einfach Unruhe auf die Straße zu bringen. Und er war lackiert. Von dem Augenblick war er vorsichtig. Und auch da sogar, wann, wie, wo und wie wir unsere Versammlung machen, brauchen wir auch Geistesleitung. Sonst versucht der Teufel da, Leute mit Trillerpfeife zu bestellen, hinzuschicken. Satan hat verhindert, dass ich nicht komme, sagt er ein paar Mal. Und was es auch immer gewesen ist, warum er diese Verhinderung hatte, aber ich glaube eher, dass einfach der Tumult zu groß geworden wäre und dass die Brüder gesagt haben, Bruder, bleib da, da ist noch viel Unruhe noch in unserer Stadt. Die Juden mögen das nicht. Weißt du, wenn Paulus nach dem Gesetz gepredigt hätte, Moses erzählt, hätte Moses in den Himmel gehoben, hätte Moses unser großer Prophet, hätten sie nichts gesagt. Aber weil er Jesus erwähnt hat. Und an Jesus scheiden sich die Geister. So, der Apostel Paulus. In 1. Thessalonicher 3, Vers 7. Man sieht halt so, in welcher Verfassung er ist, wenn er allein ist. Es ist gefährlich, Bruder und Schwester, wenn du allein bist. Und du siehst, Paulus kommt da in Schwierigkeiten, bekommt Konflikte, er bekommt Schwierigkeiten. Wenn du allein bist, hast du immer Schwierigkeiten. Kriegst es. Der Teufel passt so lange auf, bis du allein bist. Deshalb ist es so wichtig, in der Gemeinschaft und in der Gemeinde zu sein. Die Anliegen, die Paulus für die Gemeinde hat, Kapitel 3, die sollen an nichts Mangel haben, ihnen soll nichts fehlen, Vers 10, Kapitel 3. Dann, sie sollen im Glauben wachsen, sie sollen stark und reicher werden unter der Liebe untereinander. Also, sie haben das schon alles, aber sie sollen noch vermehren, noch größer und stärker werden, auf Seite 24. Ihre Herzen sollen gestärkt werden, sie sollen in der Liebe gegen jedermann wachsen und sie sollen untadelig sein in der Heiligkeit. Ich muss schnell weitermachen, ich habe noch so viele Themen hier. die ich noch bringen möchte. Also das ist, was Paulus will. Dann versucht er im Kapitel 4 die Gläubigen weiterzuführen und dann geht er auf die Heiligung ein. Heiligung ist sehr kompliziert für uns zu verstehen, weil wir das nicht mehr so kennen. Es gibt kaum Heilige mehr. Echte Heilige, verstehst du dem Buch nach? Wir sollen immer mehr zunehmen im Herrn. Heilig sein ist Heilwerden am inwendigen Menschen. Das ist Heilwerden. Das ist Heiligung. Ein Teil der Heiligung ist Auslegung des Apostelkonzils. Wir wissen ja, was das war. Im Apostelkonzil, was Jakobus da denen so ein Stammbuch geschrieben hat, legt den Nationen, Gläubigen aus den Nationen keine andere Last. Die sollen sich enthalten vom Erstickten, vom Blut und vor Unzucht. Die sollen also von diesen Sachen sich enthalten. Und das ist wichtig, dass wir das wissen, was das alles so ist. Erstickte, also eigentlich Christen sollen das Blut nicht verwenden, weil wir durch das Blut erlöst sind. Also da, angefangen von Blutwurst bis runter zu, also das geht, das war also damals, weil im Blut ist das Leben. Das war also der Glaube der ersten Christen, weil mit Opferung was zu tun hat. Und weil, wir müssen auch noch eines sehen, im Heidentum hat man das Blut getrunken, um das Blut der Stiere, die Kraft des Stieres aufzunehmen und dergleichen. Also das Blut verzehren, noch das warme Blut. Also das ist, und er sagt, dann sollte man vom Erstickten, weil da auch Blut da drin ist, enthalten. Und dann ist, in manchen Übersetzungen heißt Hurerei, oder dann, eigentlich richtig muss es heißen Unzucht. Und das Wort kommt 85 Mal in der Bibel vor, in verschiedensten Formen. Was ist Unzucht? Das erste Mal, wo Unzucht vorkommt, ist beim Bileam. Wo Bileam sagt, also bring die Israeliten mit den Moabitern durcheinander, dass es eine neue Rasse entsteht, Unzucht. Oder in 1. Mose 6, also dass die Söhne Gottes mit den Töchtern der Menschen sich vermischen, da ist Unzucht entstanden. Das war diese Ursünde, Unzucht. Unzucht ist, dass eine andere Rasse rauskommt. Das ist, was Unzucht ist. Schon allein das Wort, wenn man das richtig definiert, ist eigentlich ein Zuchtbefehl, denn Gott hat uns gesagt, vermehrt euch, seid fruchtbar und mehret euch und hat wenig mit Sexualität zu tun. Aber Zeugung ist Sexualität und so weiter. Es hat etwas mit Vermehrung zu tun, hat mit Rassentrennung zu tun. Also Gott wollte in der Zeit damals, dass eine reine Rasse Menschen nicht vermischt sind und es gibt immer Probleme, wenn Rassenvermischung entsteht. Und das geht ja weiter. Ja, eigentlich, Gott hat alle Menschen erlöst. Es sind alle Menschen erlöst. Aber das Wort Unzucht hat eine tiefere Bedeutung, viel, viel tiefere Bedeutung. Zieht nicht am fremden Joch mit dem Ungläubigen. Das ist der tiefere Sinn der Unzucht. Weißt du, da kommt was ganz Komisches raus. Da kommen so vermischte Christen raus. Vermischte Heiden oder Heidenchristen kommen da raus. Also zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Da gilt vielmehr dieses Wort Unzucht. Und genau das wollte Paulus oder das wollte die Aposteln vermeiden. Also enthaltet euch vom Blut, da ist fremdes Leben drin oder anderes Leben drin, nicht euer Leben drin. Und Unzucht ist, was für ein Teil hat Licht und Finsternis, Gott und Satan. Also das ist Unzucht. Wenn Gott und Satan sich vermischen würde, was würde dabei rauskommen? Halb Gott, halb Teufel. Oder gar nichts Richtiges so. Und deshalb Unzucht. Das Wort Unzucht, natürlich hat man dann in der Kirche und Religion oder übers Judentum dann auch natürlich weiter, also vorehelichen Geschlechtsverkehr, Inzest oder Heiraten mit Töchtern, fremder Völker. Aber es ist viel mehr als das, was wir unter Sex verstehen. Also hier die ganzen Bezeichnungen. Aber alles in diesem Kategorie Unzucht, dass eine neue Rasse entsteht. Eine neue, ja, Gruppe. Da kommt noch eine Spaltung und vieles andere mehr hinein. Und Gottes Wille ist unsere Heiligung, dieses Heilwerden, wahre Heiligung, dass wir einfach in dem Bewusstsein des Glaubens leben, dass wir unter der Gnade sind, auf Seite 26, was Heiligung ist. Heiligung ist ein Prozess, wir wachsen. Wir fangen irgendwo an, Kinder Gottes zu werden, und wir wachsen in der Gnade. Und zwar von innen nach außen und nicht von außen nach innen. Die religiöse Heiligung ist, dass ich von außen mich heilige und vielleicht werde ich auch innen drin heiliger. Nein, die wahre göttliche Heilung fängt innen drin an, im Verborgenen, dem Menschen, dass der Ungläubige nicht mit dem Gläubigen zusammen ist. Natürlich ist ein Problem. Du bekehrst dich jetzt. Und das Problem war in Korinth ganz groß. Da sind Frauen gläubig geworden und die Männer waren ungläubig. Was soll man da machen? Soll man sich scheiden lassen? Eigentlich ist es ein Scheidungsgrund. Von der Bibel ist es Scheidungsgrund, denn gläubig und ungläubig haben nichts miteinander zu tun. Sollten nichts miteinander zu tun. Aber was macht man? Dann sagt Paulus sehr kompromissreich und verständnisvoll, wenn der Ungläubige erlaubt, dir bei ihm zu bleiben, dann bleib's. Aber wenn er nicht erlaubt, dann geh und du bist frei. Also deshalb, das ist nämlich, sonst würde Unzucht entstehen. Aber wenn der erlaubt, ist er einverstanden, er hat seinen Segen gegeben, macht mit, ist in Ordnung. Eigentlich brauchst du nichts machen, aber du solltest nicht dann nachher, wenn du weißt, das ist nicht richtig, ich bin gläubig und mein Freund ist ungläubig, da habe ich nichts damit zu tun. Dann habe ich das ist nicht mein Weg. Ich habe mich für Jesus entschieden und ich werde mit Jesus gehen und der Freund kann sich jemand anders suchen oder soll sich bekehren. Aber dann ist auch sehr mit Vorsicht zu genießen, wenn er sich bekehrt, bekehrt er sich nur wegen mir oder bekehrt er sich, weil er wirklich Jesus lieb hat. Und ich habe schon Fälle erlebt, dass wenn sich Leute wegen Mädel bekehrt haben, dass es nie gut gegangen ist. Das ist alles nur Heuchelei. Es muss echt sein. Da musst du vielleicht noch 30 Jahre warten, dann, ob das ist wirklich echt, kann er so lange warten und beweisen, dass er mich tatsächlich liebt. Also, das ist Unzucht. Und das ist im wahrsten Sinn, das ist mehr als Sex. Mehr als Sex. In welcher Form auch immer. So, aber wir legen da meistens draus als Sexualität. Nein, das ist ein Missverständnis. Und der Teufel versteht das ganz raffiniert, das daher umzudeuten. Aber das Wesentliche, wenn du die Bibel studierst von Anfang an, ist das die Meinung. Heiligung ist Umgestaltung. Heiligung ist, dass wir mehr und mehr das Wesen Gottes annehmen. Wir sind bekehrt von den Götzen zum lebendigen Gott. Wir haben diesen ganzen heidnischen Lasterkatalog abgelegt, was alles so ist. Wir versuchen, Gott zu gefallen. Heiligung ist, dass wir anfangen, nach den Anweisungen des Herrn zu leben. Das ist alles Heiligung. Mehr und mehr. Das machen wir nicht am Anfang. Deshalb heißt es, jaget nach der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen will. Und einfach, ja, ohne dass wir am fremden Joch angespannt sind, dass wir alle diese Verpflichtungen, diese fremden Joche lösen. Und das ist eine ganze Menge manchmal, was du lösen solltest und musst. Und dann musst du, da heißt es sogar, lass los, die du selber gebunden hast oder dich selbst an was angebunden hast und dich selbst verpflichtet hast und dich selbst irgendwie die Hand gegeben hast. Heiligung ist nicht Askese und Abstinenz, was viele Leute bestehen. Ich esse kein Fleisch oder ich lebe vegetarisch oder ich faste so viel und ich kenne Leute, die sich als Heilige ausgeben, die nehmen nur noch Hostie und leben von Licht und Liebe. Es gibt auch solche. Es ist, ich gehöre dem Herrn. Und das ist Heiligung, mehr und mehr Gott zu gehören und Gottes Eigentum zu sein. Und das soll alle Lebensbereiche durchdringen, den ganzen Alltag. Also in Thessalonicher Kapitel 4, 1. Thessalonicher Kapitel 4, bin auf Seite 27 und so weiter, da ist also Heiligung als Thema. Die Christen lebten in sehr engen Kontakt miteinander und da wird jetzt auch wieder ein Thema angeschnitten mit dem Kuss. Und da wird also das erwähnt mit dem Kuss, grüßt euch mit dem heiligen Kuss. Und also 1. Thessalonicher 4, Vers 9 und Vers 3 auch dazu als Einstieg und so weiter. Wir müssen eines wissen, in der Urgemeinde saßen Männer und Frauen zusammen. Da war es nicht so wie in der Synagoge, hier Frauen und dort Männer. Die saßen alle zusammen und sie haben Abendmahl genommen, sie haben sich in den Arm genommen, sie haben geküsst und so weiter. Den heiligen Kuss. Und das soll man allen bösen Schein meiden bei diesem Kuss auch. Das ist auch wichtig, weil da gibt es auch erotische Gefühle und Gedanken. Und das sagt die Bibel auch, vermeide das. Du glaubst gar nicht, weißt du, was du auflöst. Du denkst nicht da, ach, Bruder, verstehst du, oder Schwester, der war jetzt vielleicht schwul. Das gefällt ihm. Oder lesbisch. Verstehst du, das gefällt. Wir müssen also auch da, wir verführen unter Umständen manche Leute zum Sündigen. Ich habe nichts gegen den heiligen Kuss. Aber dann ist noch eine andere Sache auch. Ich war in Kicken da, Weißkirchen in Jugoslawien. Und da hat ein Bruder Grippe gehabt. Und die Jugoslawen küssen links und rechts und auf den Mund. Und als ich dann von Rumänien zurückfahre wieder, die ganze Gemeinde lag flach. Die haben alle Grippe gehabt. Auch ein Fall. Mit dem heiligen Kuss. Wir müssen da, das ist eine Mahnung. Eigentlich ist es eine Mahnung hier. Also gerade in Bezug auf Abendmahl und den heiligen Kuss. Und man soll also nicht Anstoß geben, Ärgernis geben, ordentlich sein, das ist auch ein Stück Heiligung, dass man ordentlich lebt. Und auch ganz besonders dann auch hier diese Anfechtung. Und ich denke, dass es in christlichen Kreisen sehr viele Schwule und sehr viele Lesben gibt. Und da muss man sehr vorsichtig sein. Also ich habe mal in einer Versammlung, plötzlich sagt mir der Heilige Geist, ich lege den Leuten nicht die Hände auf, meine Frau soll die Hände auflegen. Und da waren einige entsetzt, wieso, meine Frau, warum lege ich heute nicht die Hände auf? Und okay, das war vorbei. Am nächsten Sonntag oder Sonntag drauf bin ich in einer anderen Versammlung bei der Heilsarmee. Und was passiert? Da geht doch der bei mir mal in der Versammlung war und sich ein bisschen aufgeregt hat, warum meine Frau die Hände aufgelegt hat. Was ist der? Die machen einen Altarruf und er geht nach vorne auf die erste Bank und der lässt mit sich beten. Er sagt, du, warum machst du das hier? Er weiß so, das tut mir so gut, wenn die Männer mich durchschütteln und mit mir beten. Das tut mir so gut. Fleisch. Weißt du, Fleisch hat nichts im Reich Gottes zu suchen. Und deshalb, wir müssen das alles mit Vorsicht genießen. Wir leben in einer Stadt wie Berlin. Ist genauso schlimm wie Korinth. Oder Thessalonich. Deshalb, den Kuss geben, wem, wer wirklich verdient, wer wirklich dein Bruder, deine Schwester ist, von dem du weißt, der lebt ein heiliges Leben. Sonst kriegst du nur die ganzen Viren, die ganzen Seuchen. Kuss ist etwas Intimes. Deshalb grüßt euch mit dem heiligen Kuss. Der Kuss muss nicht nur ein gewöhnlicher Kuss sein, sondern wirklich vom Geist Gottes durchdrängt. Sonst kriegst du die Probleme, die dir haben. Ich habe mal eine Predigt, vielleicht predige ich irgendwann mal über das Küssen. Das Christen müssen wissen, weil die Christen sind oft nicht belehrt und die kriegen Dämonen durchs Küssen. Das überträgt sich. Nicht nur durch Hand auflegen, sondern durch Küssen. Und du bist dann gebunden und belastet und wunderst dich, wo kommt das alles her? Also, das ist das eine. Oh, ich müssen mir noch ein paar Minuten Zeit geben. So, ich muss noch ganz kurz hier sehen, also das ist, weißt du, der Apostel Paulus, die Thessalonicher muss ja nicht warnen, passt auf vor Schwärmerei. Er muss sie nur anfeuern, er muss sie ermutigen. Habt euch lieb, brennt im Geist und so weiter. Aber seid vorsichtig. Und jetzt geht es um die Entschlafenen, ganz kurz, Tote und so weiter. Wir werden nicht zuvorkommen. Wir werden alle Zeit bei dem Herrn sein und immer und so weiter. Und wir werden dem Herrn begegnen in den Wolken des Himmels, Seite 29. Da ist Kapitel 5, Vers 12 bis 28. Da heißt es, so wie die Christen einander dienen, da sollten Leute vorstehen und zurechtweisen, also sich bemühen und sich einander annehmen oder einander Weisung erteilen, wie liebt man. Nochmal zum Kuss. Es gibt auch Judaskuss. Und das ist das Gemeinste. Verstehst du, man tut so heilig und so weiter und von hinten mit dem Messer im Rücken. Also Judaskuss. Also küssen ist nicht mehr angebracht. Da haben sie den Heiland schon verraten damit und den Heiland umgebracht. Nur, nebenbei, aber hier ermutigt und zurechtweisen, das gehört den Christen oder den christlichen Kreisen. Und man sollte dankbar sein für Zurechtweisung. Eigentlich sollte man dankbar sein, wenn jemand mir die Wahrheit sagt oder mich aufklärt. Wir ermahnen euch, Brüder. Und das ist als etwas Großartiges. Paulus stellt sich auf ihre Ebene. Wir sind Brüder, wir sind Geschwister. Im Reich Gottes sind wir Geschwister. Wir ermahnen euch, Brüder. Wir warnen euch vor den Unordentlichen. Wir warnen die Kleinmütigen, die Traurigen, die jetzt vielleicht ein paar Angehörige verloren haben, durch was es auch immer ist. Und dann nehmt euch die Schwachen an. Das sind die Anweisungen, die Paulus noch so schnell den Thessalonichern weitergibt. Dann noch ein paar praktische Anmerkungen zur Heiligung. Nicht Böses mit dem Bösen zu vergelten. Also ganz arg wichtig, nicht Böses mit dem Bösen zu vergelten. Dann ermutigt zur Freude im Glauben und dann alle Zeit zu beten, ohne Unterlass. Wie sieht das aus? Lasst euch nicht durch nichts vom Gebet abbringen. Durch nichts. Und es ist ein Wesenszug der Heiligung, dass man auch betet, das Gebetsleben. Also Heiligung und Heiligkeit ohne Gebet ist umsonst. Wir müssen zuerst mit Gott reden, Gott muss uns inspirieren, Gott muss uns geben, Gott muss uns anweisen und dann geben wir das weiter. Seite 30, dämpft nicht den Geist. Paulus hat keine Angst vor Schwärmerei. Er ermutigt, dämpft nicht den Geist. Weissagung, unterbindet es nicht. Das heißt also nicht zukünftige Ereignisse. Da muss man aufpassen, wenn es um zukünftige Ereignisse geht, sondern Belehrung. Weissagen ist Belehrung. Aus dem Wort Gottes, Prophezeien, das ist Belehrung, prophetische Rede. Das ist das Hauptziel, was er ermutigt, wozu er ermutigt die Menschen. Also redet verständlich, redet klar, redet deutlich, sagt, was die Sache ist, um was es geht, was fehlt. Dann geistliche Menschen sollen alles prüfen. Schluckt nicht alles. Weißt du, nicht jede Weissagung müsst ihr euch anhören und annehmen. Prüft alles. Das ist gerade in Sachen Weissagung. Prüft alles. Und geistkundige Menschen, die sollen wirklich prüfen. Das kann ich nicht annehmen. Weißt du, du musst nicht kritisieren, was der da geweissagt hat oder gelehrt hat oder gepredigt hat. Aber du kannst sagen, nee, nee, das will ich nicht. Nein, danke. Und du tust es. Weißt du, du musst es nicht annehmen. Der Heilige Geist muss dir Zeugnis geben, deinem Geist, dass du das annehmen kannst. Ja, das ist, okay, Herr, danke, du hast zu mir gesprochen heute Abend. Also prüf. Jede Weissagung muss geprüft werden. Und ich habe schon immer wieder gesagt euch, nicht der, wo weissagt, muss die Sache prüfen. Der, wo es hört, muss prüfen. Der wird zur Rechenschaft gezogen. Was hast du mit dem gemacht, was du gehört hast? Und wir sollen nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes sein. Ich muss nicht alles tun, was geweissagt wird. Klingt hart, aber es ist so. Dann meide das Böse in jeder Gestalt, auch sogar den bösen Schein, das ist das Küssen nachher. Also wir haben so lieb uns einander. Ach. Nein, da sollte man diesen heiligen Kuss wirklich schon in richtiger Art und Weise gebrauchen. Auch wenn es beim Abendmahl ist, auch wenn in der heiligen Atmosphäre ist, ja, das ist alles geheiligt. Das geschieht alles unter dem Herrn. Nein, der Teufel ist auch in der Versammlung der Gläubigen anwesend. Und er ist aktiv und so weiter. Und dann bittet Paulus um Gnade und Frieden wieder und grüßt sie und hört wieder da auf, wo er angefangen hat, den Brief. Also bei diesem Brief ist es sehr erstaunlich, fängt mit Gnade und Frieden an und hört mit Gnade und Frieden auf. Und das alles soll, alles was du hörst, soll in Gnade und Frieden geschehen. Alles was du tust, soll in Gnade und Frieden geschehen. Alles was du weitergibst, soll in Gnade und Frieden geschehen. Immer wieder den Frieden aufbauen, den Frieden fördern und gnädig sein. Wir sollen viel mehr gnädig sein zu den Menschen, denen wir begegnen. Denn wir brauchen auch Gnade eines Tages und sind von der Gnade angewiesen. Und zwar von der Gnade Gottes. Okay. Lieber Vater, ich danke dir, dass dein Wort so reichlich ist und dass da so viel Perlen in deinem Wort sind und dass wir einfach aus deinem Wort schöpfen dürfen. Wir dürfen Schätze finden. Je tiefer wir in dein Wort vordringen, desto mehr Wahrheiten, Weisheiten finden wir, desto mehr Licht bekommen wir und desto besser bekommen wir unser Leben in den Griff. Herr, und du hast uns auch heute einige Dinge gezeigt und gesagt und auch beim Studium segnest all unsere Freunde weltweit, wo sie auch immer sind, wirst du mit der Geist der Weisheit ausrüsten, dass sie dein Wort verstehen, Herr Jesus, und dein Wort begreifen und nach deinem Wort leben können. Amen.